Auto Weird FM.
Dann geht's jetzt hier los mit Auto Weird FM Folge 76. Und Holger, ich glaube,
es ist 86.
86. Auch, ne? Ich glaube, wir wollen gerne, wie gerade in der Voraufnahme, dass du die Ansage machst.
Das ist ja, also zu Folge 76 begrüße ich euch gerne, aber auch zu Folge 86.
Ja.
Und hallo, wir stolpern. Früher hast du gesagt, oh, jetzt sind wir mal wieder in die Folge reingestolpert. Und jetzt stolperst du ja einfach so rein und versaust quasi die Folge schon von Anfang an.
Wenn wir nicht die Regel hätten, dass wir auf den Knopf drücken und dann aufnehmen, dann hätte ich jetzt sogar gesagt, lass uns doch mal von vorne anfangen, das wäre ja komplette Scheiße.
Aber ich glaube einfach, du hast ja die Agenda für Auto Weird 2.0 gemacht. Weil, ja. aber du bist
die Qualitätsagenda.
Die Qualitätsoffensive. Genau. Aber du hast die auch, du trittst sie mit Füßen.
Qualitätsoffensive ist auch so ein geflügeltes Wort irgendwie.
Ne? Das finde ich großartig. Ja. Nee, also die Folge ist jetzt einfach hart angefangen und hallo zusammen und wir haben uns hier zusammengefunden. Mhm. Im schönen Friedrichstadt. Ja. Und es ist was, ihr hört es vielleicht. Leute, hört ihr was? Der Sound ist ein anderer. Weil wir sitzen nämlich nicht, wie sonst, im Arbeitszimmer. Wir sitzen noch nicht im Arbeitszimmer im schönen Holzheim, sitzen in der Küche in Friedrichstadt.
Genau. Da haben wir ja natürlich schon die Kaffeefolge aufgenommen.
Hier, kleines
Cross-Marketing für alle Kaffeefreunde.
Ja. Wir haben auch keinen Kaffee getrunken.
Ja. Der war allerdings ein bisschen haarschmadi unpleasant, muss ich sagen.
Der war überhaupt nicht, der war null haarschmadi unpleasant. Der war ein bisschen zu lang durchgelaufen, aber der war geil. Ja. War geil. Also war schon neuer Schwarzkaffee am Start.
Ja, der war auf jeden Fall lecker und du wurdest ja auch dann direkt gelobt für dein Kaffee-Setup und ich habe dann auch gesagt, wer für sein Setup von einem Kaffee gelobt wird. Der spielt in der Bundesliga mit.
Es kann auch sein, dass er ein bisschen übertrieben hat.
Nein, ich glaube ehrlich gesagt nicht, Holger.
Meinst du nicht?
Nee, ich glaube, er hat das schon ernst gemeint.
Das ist einfach.
Als er sagte, boah, krass, der hat ja da besseres Equipment stehen als wir im Café.
Nein, das ist gelogen. Letztens war ich ja mal da und habe da mit dem deutschen Barista-Champion mal ein bisschen geschnackt. Mhm. Und die spielen
noch mal ein Stück weiter.
Die spielen da einfach in einer komplett anderen Liga, natürlich. Ja. Naturgemäß in einer ganz anderen Liga.
Ja.
Ja, nee, aber ich habe diese Woche beim Schwarz per Fahrradkurier bestellt. Die liefern ihren Kaffee per Fahrradkurier in Düsseldorf aus. Das finde ich geil. Das wollte ich heute unterstützen.
Ich bin total für mehr Fahrradfahren, ehrlich gesagt. Ich habe ja, nachdem ich den Job gewechselt hatte im letzten Jahr, habe ich ja mein Auto abgegeben, was ich damals noch als Firmenwagen hatte. Und habe ja seitdem kein Auto mehr in dem Sinne. Also wir haben im Haushalt noch ein Auto, aber es ist nicht mein Auto. Und ich versuche eigentlich so vieles, wie es geht, mit dem Rad zu machen. Deshalb radel ich ja auch immer gerne hier nach Friedrichstadt. 12 Kilometer sind das ungefähr eine Strecke. Und versuche dich ja auch immer noch zu überreden und dahin zu bringen, dich auch mal aufs Rad zu schwingen und nach Holzheim rauszufahren.
Ja.
In den Speckgürtel.
Aber, in den Speckgürtel, ja.
Das, aber irgendwie scheint dein Speckgürtel das noch nicht zuzulassen.
Du, also da könnte ich jetzt Details nennen, also es geht. Also
ja?
Geht.
Ja? Da ist, du siehst gut in Form aus. Ich weiß nicht, hast du was gemacht irgendwie?
Das ist in der Tat so, während hier der Corona-Zeiten, Homeoffice, ich esse einfach überraschenderweise weniger. Also ich bin da so antizyklisch unterwegs. Ich esse irgendwie weniger. Ich hab ja sowieso diese, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Leute interessiert überhaupt, meine Holgers Essenstipps.
Ja, ich habe da ehrlich gesagt, ich habe auch noch so einen Punkt auf die Agenda gesetzt, so ein bisschen Auto Weird FM, hautnah hinter den Kulissen und so, von daher mach mal ruhig.
Nee, ich frühstück ja nicht. Ich trinke ja nur morgens einen Kaffee, einen leckeren.
Ja. Du hast ja auch eine besondere Definition davon, wann Frühstück ist.
Frühstück ist die Mahlzeit vorm Mittagessen.
Und bis wann der Morgen geht, das ist ja auch.
Morgen ist, wenn Frühstück ist.
Ja.
Achso. Man kann auch mal um 12 frühstücken.
Da habe ich mich gefragt, ob du heute, wir haben heute telefoniert, ob du heute eigentlich Risotto gefrühstückt hast oder zum Mittagessen gegessen hast.
Das ist ein Grenzthema. Das war meine erste Mahlzeit, aber Risotto ist natürlich kein Frühstück.
Ja, ich sehe schon, das ist nicht so einfach.
Das ist nicht so einfach. Auf jeden Fall, ich esse dann zum Mittag. Nur jetzt in diesen Zeiten ist mittags, der Kenji hat ein neues Video rausgemacht, apropos Essen. Mhm. Kenji Lopez Old, ganz großer Typ. Von dem ich auch ein Kochbuch habe. Habe ich das schon gezeigt? Nee, habe ich schon. Ich esse mittags dann so ein bisschen, aber sonst, wenn ich so unterwegs bin, irgendwie auf der Arbeit, dann geht man ja schon mal einen Döner essen oder irgendwie so in der Kantine. Das mache ich hier ja nicht. Mhm. Das höchste der Gefühle ist, ich gehe mal zum Rewe, hole mir ein Brötchen. Oder hier aber vielleicht ein paar Reste. Aber sonst esse ich halt dann auch nur so ein bisschen und esse dann abends was.
Ja. Was ja eigentlich schlecht ist, weil du ja abends keine Kalorien mehr verbrennst. Also eigentlich.
Ja, das ist so eine quasi eine Abwandlung des Intervallfastens halt, weil man halt, ich habe dann ja, also eigentlich das reicht, wenn du Frühstücks gibst, dann hast du 16 Stunden dazwischen. Mhm. Und dann nimmst du halt ab.
Man sieht's.
Und da es hat bei mir in der Tat funktioniert, ohne dass ich jetzt das großartig forciert hätte.
Ja.
Und das klappt bei mir. Hm. Ich habe bei mir, ja doch, ich habe schon so ein bisschen was. Also ich habe schon.
Ich habe auch abgenommen.
Und ohne, dass ich jetzt irgendwie so unnötigen Sport machen müsste. Mhm. Obwohl ich auch schon relativ viel laufe. Also so, laufe so hier. Ich habe auch kein Auto, von daher ist es halt naturgemäß, dass ich nicht viel bewege.
Ja.
Aber nicht so richtig sportlich. Nicht so wie du. Ja. 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 Du wolltest es wissen, jetzt grinst du mich schon wieder so feist an?
Nee, ich grinse dich nicht feist an. Ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, wie wir jetzt eine schöne Überleitung schaffen in das erste Thema, was, glaube ich, ein schweres Thema wird.
Ich weiß nicht, ob wir damit anfangen, mit dem ersten Thema, also mit diesem schweren Thema.
Ich glaube, ich würde das Thema gerne machen, weil das sollten wir machen, bevor wir das Bier aufmachen, meiner Meinung nach.
Ach so, na gut. Tja, da kriegt man in der Tat ein bisschen schwer die Kurve hin, muss man ganz ehrlich sagen.
Vielleicht machen wir es einfach mal ganz auf den Punkt gebracht. Wir haben uns überlegt, dass wir das Thema Black Lives Matter und was gerade in dem Kontext auf der Welt passiert und auch bei Social Media passiert, irgendwie nicht unkommentiert lassen wollen. Mhm. Wir haben da lange hin und her überlegt. Wir sind ja eigentlich so, dass wir den Podcast relativ frei von politischen Themen halten. Aber wir denken auch, dass wir mit dem Podcast eine kleine Plattform haben. Es gibt ja, wir sehen ja in den Statistiken, wie viele Leute das hören. Also wir haben eine gewisse Reichweite und deshalb ist es uns wichtig, da irgendwie was zu sagen und das nicht einfach nur so, nicht zum Tagesgeschäft wieder überzugehen.
Ja, also ich meine, wir haben da längere Zeit drüber diskutiert. Letztendlich hier so zwei kleine weiße Jungs, die da irgendwie sich da zu dem Thema äußern, dachte, ist irgendwie schwierig. Weil, aber auf der anderen Seite, ja gut, Ich glaube, es gibt immer noch genug Leute, für die das jetzt nicht so selbstverständlich ist, wie das jetzt vielleicht für uns ist. Also ich hatte letztens auf Facebook noch eine Diskussion, dass ja All Lives Matter natürlich so ist und dass selbstverständlich alle Menschen, dass es immer um alle Menschen gehen sollte. Was die Situation in den USA doch halt arg marginalisiert.
Ja.
Und ja.
Ja, vielleicht, bevor wir da vorweg galoppieren, versuchen wir das nochmal für die Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen haben.
Das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht in epischer Breite machen.
Nicht in epischer Breite, aber ganz kurz. Also es geht darum, dass vor einigen Wochen zum wiederholten Male aufgrund von übertriebener Polizeigewalt ein Schwarzer in den USA ums Leben gekommen ist bei einer, ich weiß gar nicht, worum es da ging. Es gab irgendwie eine Kontrolle und es gibt halt Videos davon, die nicht gut aussehen. Hm? Und das hat dann, glaube ich, einfach das Fass mal wieder zum Überkochen gebracht. Ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie anfangen zu analysieren, warum das in den USA oder so ist. Aber das hat zu massiven Protesten geführt in vielen großen Städten oder in vielen Städten der USA. Und der Widerstand oder der Protest vereint sich da hinter einer Bewegung, die unter dem Namen Black Lives Matter im Endeffekt im Moment auf die Straßen geht. Und die Polizei reagiert da nach wie vor scheinbar vielerorts mit ziemlich massiver Gewalt drauf. Vielleicht auch angestoßen durch den Präsidenten, der in einer bestimmten Art und Weise sich dazu äußert.
Ich denke, das ist so der Hauptgrund. Irgendwie hat irgendwie When the Looting Starts, the Shooting Starts und irgendwie Deploy the US Army, der tritt da ja relativ empathiefrei auf. Das ist das ist jetzt auch schwierig, sich jetzt als sich von Deutschland über die amerikanischen Zustände zu mokieren, obwohl es sicherlich kommentierenswert ist. Mhm. Aber letztendlich ähnliche Probleme in anderen Größenordnungen hat man ja sicherlich auch in Deutschland.
Ja.
Also auch da hat man durchaus ein Problem mit Polizeigewalt, würde ich durchaus sagen.
Genau, und wir haben halt überlegt, was machen wir mit dem Thema? Wir haben gesagt, wir wollen das irgendwie ansprechen oder zur Sprache bringen und vielleicht versuchen, da so einen leichten AutoGridFM-Twist drauf zu geben oder das irgendwie in einer Art und Weise zu betrachten, wie sie jetzt bei AutoGridFM irgendwie üblich wäre und da so ein bisschen zu gucken, was heißt das denn eigentlich für die Tech-Branche oder ist die Tech-Branche da vielleicht in besonderem Maße, hat die da besonderen Nachholbedarf und ja, da hatte ich ein, zwei Sachen rausgesucht, da würde ich jetzt drüber reden wollen, wenn du dann nicht noch irgendwie was Allgemeines zu hast zu dem Thema, was du irgendwie...
Eigentlich nicht, nee. Also also generell denke ich, dass wir jetzt, ja, Vorrede, gut und schön, ich glaube, das Thema ist so prominent, dass das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht allgemein noch großartig einordnen oder ausführen.
Ja. Ja, also wie sieht's da in der Tech-Branche aus? Da habe ich in meiner Filterbubble sind vor allen Dingen zwei Themen an mir vorbeigeflogen. Ich fange vielleicht mal.
Vielleicht fangen wir da andersrum an. Also du hast ja vielleicht Negativbeispiele, die du jetzt rausgesucht hast. Vielleicht fangen wir mit dem Positiven an. Die relativ viele, sagen wir mal, also Open Source Projekte fallen mir jetzt ein, haben sich sehr eindeutig da positioniert. Es gab ja diverse Aktionen. TypeScript fällt mir jetzt ein, die jetzt ihr ein schwarzes Banner geschrieben, also hier deployed angezeigt haben auf ihrer Seite. Da gab's diverse Organisationen, die dann ihren Support jetzt mit dem einfachen Mittel des keine Ahnung, ein schwarzes Banner oder irgendwie ein Statement dazu. Es gab bei Facebook, bei Insta gab es ja dieses diesen Dienstag, wo alle nur schwarze Bilder gepostet haben und damit halt mit relativ einfachen Mitteln die den Support gezeigt haben.
Ja, was ich auch interessant fand, ist, dass diverse Open Source Projekte, ich sage mal, rassistisch geprägte Formulierungen oder rassistisch geprägtes Wording aus ihrem Source-Code entfernt haben. Da geht es vor allen Dingen um so Sachen wie Master-Slave, die Terminologie oder
Blacklisting, Whitelisting.
Genau. Da ist man jetzt dazu übergegangen, dass man zum Beispiel das einfach Allow-List nennt. Jetzt kürzlich, in den letzten Tagen habe ich gesehen, dass es sogar eine Diskussion darüber geht, ob der Master-Branch in Git eigentlich Master-Branch heißen darf, weil der eigentlich auch aus dieser Master-Slave-Terminologie herkommt.
Ich finde das eine interessante Thematik. Also letztendlich diese Bezeichnungen, die sind auch bei mir so tief drin. Die benutze ich einfach so, ohne großartig drüber nachzudenken. Ja. Aber in dem Moment, wo man drüber nachdenkt, ist es, oh mein Gott, was tut man da? Also das ist, ich fühle mich da auch ertappt, muss ich sagen. Das ist, aber ja, das ist, glaube ich, von Ich glaube nicht nur, ich weiß, dass wir von diesem impliziten Rassismus, Alltagsrassismus, da sind wir, glaube ich, alle von betroffen. Da kann ich mich gar nicht von frei machen.
Ja. Ja, du hast das ja in der Einleitung schon gesagt. Also wir zwei jetzt als weiße Jungs irgendwie in Deutschland sind natürlich irgendwie Profiteure von dem System. Ja, also und da habe ich auch ich habe mich immer für jemanden gehalten, der eher links irgendwie eingestellt ist und auf solche Dinge achtet, ne, mit, weiß ich nicht, also früher, als man 16 war, gab es dann die einen, die irgendwie Punker waren und die anderen waren dann, weiß ich nicht, irgendwelche anderen oder so. Und ich hatte immer gedacht, dass ich da irgendwie eine Sensibilität für habe, aber ich habe dann vor einiger Zeit auch nochmal ein Buch dazu gelesen. Da gibt es dieses Buch Exit Racism, was von vielen Leuten im Moment genannt wird. Was nochmal da wirklich den Finger in die Wunde legt. Und es fängt halt auch so an, dass es sagt, ja, das ist ein unangenehmes Buch oder ein Buch, mit dem man irgendwie arbeiten muss quasi. Mhm. Und ich habe es halt gelesen und habe halt selber auch gemerkt, dass es mir unangenehm war, das zu lesen und das halt so vor Augen geführt zu bekommen. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich da auch irgendwie am Anfang stehe und ja, da irgendwie weiter dran arbeiten muss an diesem Thema. Ja.
Das Buch habe ich jetzt nicht gelesen. Also das habe ich ja gerade am Anfang schon so ein bisschen erzählt. Was für mich ausschlaggebend war, ist, ich habe eigentlich gedacht, dass so in meiner Filterbubble, so in meiner Peer Group, dass hier Black Lives Matter ein Thema ist, was man gar nicht diskutiert, weil jeder sagt, ja, nee, klar, das ist, Das muss man unterstützen, das ist Unrecht, das ist Scheiße. Mhm. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern, aber dass selbst in meiner Peer Group es da Diskussionen gibt, dass da marginalisiert wird, dass da gesagt wird, ja, so einfach nicht so anstellen. Es gibt ja, also ich habe ja auch hier irgendwas, was mir irgendeine Befindlichkeit, das ist, wo dann das Strukturelle in der Sache halt einfach vergessen wird.
Ja.
Also das, das finde ich schwierig und das hat, das macht mich, was macht es mich? Macht es mich traurig? Es macht mich ein bisschen wütend und macht mich, weiß ich nicht. Also es ist nicht so selbstverständlich, wie ich das eigentlich gehofft hätte.
Ja.
Das, ja.
Ja, soll ich noch mal kurz die doch sehr seltsamen Sachen
ja, vielleicht schauen wir mal. Also wenn wir jetzt Richtung Tech-Szene gucken, das ist ja, auf der einen Seite fühlen wir uns in der Tech-Szene natürlich immer als so wahnsinnig weltoffen, als so wahnsinnig progressiv, als so, weiß ich nicht, also hier, das ist das Land, wo Milch und Honig fließen. Letztendlich sind wir ja als Tech-Szene auch ein privilegierter Haufen. Wir kriegen jede Menge Geld in den Arsch geschoben und können uns vielleicht auch gewisse Privilegien leisten. Aber irgendwie manchmal doch nicht so richtig. Also das ist auch wieder die Sache der Peer Group, die dann, wo man auch letztendlich auch überrascht ist, was dann so passiert.
Ja, genau. Also ein Beispiel, du hattest es gerade schon angesprochen mit dem TypeScript, mit der Webseite, glaube ich, von TypeScript. Die war verdeckt von einem Banner, auf dem halt Black Lives Matter stand. Und es hat sich tatsächlich jemand einen Fake GitHub-Account, also er hat sich einen neuen GitHub-Account gemacht, weil er es nicht mit seinem richtigen GitHub-Account machen wollte. Und hat ein Issue angelegt, in dem er geschrieben hat, ja, dieser Banner sollte sofort entfernt werden, weil das ist ja irgendwie politisch und TypeScript ist ja irgendwie eine Sprache und das soll ja nicht politisch sein. Und wenn das schon so ein Banner ist, dann sollte es ja bitte All Lives Matter heißen, weil das zählen ja alle Leben. Und er hätte sich jetzt extra diesen Fake-Account gemacht, weil der Angst vor den Social Justice Warriors hat, die ihn dann irgendwie.
Das natürlich, der Begriff Social Justice Warrior ist genauso für mich wie All Lives Matter natürlich auch sehr, sagen wir mal, rechtsgefärbt. Also Leute, die das sagen, sagen auch. Also.
Ja, was ich halt daran krass fand, also ich habe das so gelesen, habe so gedacht, mein Gott, Junge, was ist eigentlich los mit dir? Also ganz ehrlich, das ist so, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, wegen so einer Sache da so ein, weiß ich nicht, Zinnober zu machen. Was ich aber erschreckend fand, war, dass dieser Post sowohl sehr viele Downvotes als halt auch sehr viel Upvotes bekommen hat. Also da ist in der Community, und wenn du halt nur upvotest, dann bist du ja noch ein bisschen mehr versteckt quasi. Ne? Also wenn du den Daumen hoch drückst, man kann das zwar trotzdem sehen, wer den Daumen hoch gedrückt hat, aber es ist halt nicht so, als ob du das Issue quasi angelegt hast. Da war, fand ich schon überraschend irgendwie, dass da dann doch so viele Leute sagen, jo, stimmt.
Ja, aber vielleicht mal zu dem Punkt All Lives Matter. Da gibt's diverse, ich sag mal, diverse Comics oder diverse Abhandlungen darüber. Natürlich klingt das erstmal richtig. Also, und das ist auch richtig. Natürlich, alle Leben sind wichtig. Das Problem aktuell haben halt, hat nur die schwarze Community oder jemand mit schwarzer Hautfarbe. Also ich hab's halt noch nicht, ich hab das Problem noch nicht gehabt, dass ich durch Düsseldorf durchgehe und einfach per Racial Profiling direkt von der Staatsgewalt aus dem Maul kriege.
Ja.
Also ich musste diese Angst nicht haben und offen, ich kann noch nicht mal jetzt behaupten, oh mein Gott, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das noch nicht mal richtig nachvollziehen, weil das so weit weg für mich ist.
Ja.
Aber offenbar ist es halt so in den USA und vielleicht auch in Deutschland, dass man per Racial Profiling da Angst haben muss, bei kleinsten Vergehen, über die Ampel gehen. Sofort irgendwie sich mit der Staatsgewalt anlegen zu können.
Ja.
Und deswegen, also All Lives Matter stimmt, ja, das Problem in der Gruppe der All Lives sind nur speziell die, sag ich jetzt Minderheiten, aber zumindest die Black Lives, die gerade mattern.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, stimme ich zu, auf jeden Fall. Genau, und dann ist es natürlich irgendwie seltsam, es gibt halt einfach eine ganze Reihe von Leuten, die irgendwie, glaube ich, das Ausmaß einfach nicht erkennen. Und das liegt halt einfach am strukturellen Rassismus, der unsere Gesellschaft irgendwie seit Hunderten von Jahren geprägt hat. Noch ein anderes Thema, was auch ziemlich hochgekocht ist, ist eine Aussage von Martin Oderski, der ja eigentlich mein großer Held immer war.
Der ist eigentlich ein der war immer ein gern gesehener Gast in diesem Podcast.
Genau. Da hat es eine Diskussion im Slack von Scala gegeben. Also Scala, die Programmiersprache, hat eine eigene Slack-Community. Und ich habe jetzt das nicht im Detail verfolgt. Ich habe halt nur einen Screenshot gesehen von der Nachricht von Martin Oderski, wo er gesagt hat, ich denke, dass Scala ist halt eine Programmiersprache und sollte halt einfach nicht politisch sein und sich nicht positionieren. Also wir sind quasi apolitisch. Und das ist ja auch was im Moment ziemlich stark thematisiert wird. Ist es okay, überhaupt da keine Meinung zu haben oder keine Stellung zu beziehen? Und wir haben uns ja dazu entschieden, Stellung zu beziehen.
Es mag Gründe geben, das zu tun. Vielleicht sind es wirtschaftliche Gründe. Vielleicht hat man Angst davor, dass dann, ich glaube, wie heißt diese Scala, der kommerzielle Arm von Scala?
Lightband.
Also da gab es eine Organisation, die irgendwie gerade auch Layouts hatte. Mhm. Vielleicht hat es wirtschaftliche Gründe. Also ich will das auf gar keinen Fall. Ich finde das sehr armselig, das zu tun. Aber vielleicht gibt es wirtschaftliche Gründe und dann weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, dieser Kommentar ist, soweit ich weiß, 7 Monate alt. Mhm. Was auch in diesem Tweet, den du mir gezeigt hast, das war direkt die erste Antwort. Ja, sieben Monate alt. Aber es gibt bislang auch noch, zumindest im Zeitpunkt, wo ich den Tweet gelesen habe, noch keine Distanzierung. Dass man kann jetzt sagen, ja gut, vor 7 Monaten war es vielleicht eine andere Situation wie jetzt. Aber auch unter dem Licht der aktuellen Ereignisse gibt es dann noch irgendwie keine Einordnung, keine Distanzierung.
Ja.
Und da finde ich das dann relativ schwierig, muss ich sagen.
Ja.
Also zumal, also nochmal, als Tech-Community sind wir privilegiert und brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir da Support zeigen.
Ja.
Obwohl das wahrscheinlich in dem Einzelnen, also keine Ahnung, wen interessiert das, wenn wir das jetzt hier sagen? Das ist ja keine Ahnung. Das ist
keine Ahnung, also es gibt Leute, die das hören und wenn wir da nur einen irgendwie dazu bringen, einfach mal darüber zu reflektieren, dann haben wir schon was geschafft.
Das ist richtig, ja.
Genau, ja. Ich glaube, damit haben wir doch jetzt erstmal alles zugesagt, was wir
dazu sagen. Ich denke auch, ja. Also man merkt, wir tun uns mal wieder, es gab in der Auto-Weird-Historie schon so ein paar Themen, wo wir uns ein bisschen schwer getan haben, vielleicht der ein oder andere kann sich noch dran erinnern. Mal gucken, ja.
Ja.
Also auch jetzt stammeln wir so ein bisschen rum. Und ja, finden klar, wahrscheinlich auch schwierig, dass den Weg wieder raus aus
diesem Thema. Wir finden den Weg schwierig raus. Es liegt halt einfach daran, wenn es halt Themen gibt, die vielleicht auch mit gewissen Emotionen aufgeladen sind, dann will man natürlich noch vorsichtiger sein, dass man nichts Falsches sagt oder niemanden irgendwie verletzt oder weiß ich nicht. Und da tue ich mich dann auch schwer, halt so eine ganz normale Auto-Wirt-FM-Folge zu machen, wo wir uns irgendwie die Karlauer um die Ohren hauen, wenn wir halt so ein Thema angehen. Aber wie gesagt, also es war uns jetzt irgendwie beiden wichtig, dieses Thema anzusprechen, also sozusagen anzuerkennen, dass wir beide auf jeden Fall Profiteure von diesem System sind, was strukturell einfach Mängel hat oder strukturell einfach Leute benachteiligt. Und ja, also wir erkennen das an und ich versuche irgendwie in meinem täglichen Umgang das so gut wie möglich zu machen, dass es halt, dass ich da nicht dran teilnehme, dass ich nicht Teil davon bin, sondern ich versuche da halt daran zu arbeiten.
Ich denke, also ich glaube nicht, dass man die Gesellschaft von heute auf morgen diesen strukturellen Rassismus entfernt, dass man jetzt plötzlich aufmacht und der ist weg, aber halt das dann arbeiten ist wichtig und die Beschäftigung, die Reflexion ist denke ich eine wichtige Sache.
Okay, Leute, dann mich würde wirklich interessieren, wie ihr darüber denkt. Habt ihr euch da schon mal Gedanken zu gemacht? Habt ihr vielleicht mal irgendwas dazu gelesen, so wie ich das Buch gelesen? Denkt ihr, dass das irgendwie Quatsch ist, was ich nicht hoffe? schreibt uns mal was dazu, was eure Gedanken dazu sind oder ob ihr da irgendwelche Erfahrungen mit habt. Und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt einfach mal zum nächsten Tagesordnungspunkt über und versuchen langsam aber sicher unsere gewohnte Auto-WFM-Leichtigkeit hier wieder in die Folge reinzuholen.
Tja. Du möchtest jetzt sofort ein Bier aufmachen. Das finde ich gut. Das
ich muss mich jetzt, genau.
Wir müssen uns jetzt irgendwie diesen, ja, das ist natürlich, also ich sehe hier auf unserem Themen-Stack sehe ich ein Thema, was jetzt vielleicht etwas weniger heiter ist wie das andere. Mhm. Da könnten wir gleich drüber reden. Aber du, das Bier pressiert, ja?
Richtig.
Also wir haben...
Du hast hier mal wieder was vorbereitet.
Ich habe ein klein wenig was vorbereitet. Mhm. Ich habe letztens zusammen mit einem Kumpel im Biergarten gesessen und wir haben die Weizensaison eröffnet.
Nice.
Und das war allerdings nur nach 15 Weizen, was trotzdem ganz lecker war. Mhm. Und dann habe ich mir heute überlegt, wir müssen die Outdoor-FM Weizensaison eröffnen. Und deswegen habe ich Düsseldorfer Weizen geholt. Düsseldorf ist ja bekanntlich die Stadt des Weizens.
Eine große Weizenstadt, ja.
Eine große Weizenstadt. Mhm. Und deswegen gibt es heute Obermann Düsseldorf einen Weizen-IPA.
Oh, krass. Ich bin ja bekanntlichermaßen nicht so ein Weizentrinker, weil ich immer finde, ein Weizen ist immer so eine ganze Mahlzeit. Aber ich bin sehr gespannt darauf, weil das ja eine kulinarische Weizenerfahrung ist. Soll ich das zweite aufmachen oder soll ich das teilen? Oder wie? Jeder eins, ne? Jeder eine Flasche.
Ja, so war das. Egal.
Oh, das riecht aber gut. Das riecht nicht wie ein Weizen. Es ist auch sehr dunkel. Es ist sehr dunkel-orangig.
Ein Weizen, das ist ja ein Weizen-IPA. Dann mal.
Zum Wohl.
Stößchen.
Und. Ui, nice.
Das war lecker, oder?
Das war richtig geil.
War ganz lecker,
da oder? Da kommt so im Antrunk aber eine richtige, irgendwie, weiß nicht, ist das eine Mandarine oder eine Orange? Also irgendwie was Zitrusmäßiges.
Naja. Ja, das ist lecker, oder?
Cool. Dann erklärst du mir jetzt mal, wie man denn ein Weizen-IPA herstellt. Denn wir wissen ja alle, normalerweise Bier macht man ja aus Gerstenmalz. Und dann packt man Hopfen dazu.
Ja.
Und das Weizen-IPA ist dann... ist das dann Weizenmalz, was man da benutzt?
Ich habe keine Ahnung.
Du kennst dich doch sonst immer so gut aus.
Das ist richtig, ja. Ich werde ja nur von der Kaffeerösterei meines Vertrauens werde ich ja nur hier gelobt und nicht vom Bierröster meines Vertrauens.
Das ist echt richtig lecker. Also das Olbermann.
Obermann.
Obermann? Mhm. Nee, das ist aber ein L. Guck mal hier.
Oh, richtig.
Mhm. Olbermann. Weizen-IPA aus Düsseldorf. Mhm. Wenn ihr da irgendwie drankommt, dann probiert das mal. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Hast du da was Feines ausgesucht? Also ich hätte mir ja so auch nie im Holycraft oder so ein Weizen-IPA bestellt, weil ich immer gedacht hätte, ist ja ein Weizen. Und ja, Weizen mag ich eigentlich so gerne.
Ich bin ja in den Holycraft Bistore und habe den Verkäufer meines Vertrauens, habe ich mal gefragt, gib mal lecker Weizen. Mhm. Und die hatten nicht so viel da, aber das hat er mir dann ans Herz gelegt.
Ist auch relativ filtriert, ne? Also das sind jetzt nicht so Hefebrocken oder so, ja. Weil es ist ja auch kein Hefeweizen. Nee. Es ist ja ein Weizen-IPA.
Ach, richtig.
Ich glaube, ich mag nämlich eigentlich diese Hefenoten nicht so gerne, die dann so. Ja, deshalb trinke ich auch nicht so gerne belgisches Bier. Das ist ja auch immer so ein bisschen Weizen-Hefe-mäßig.
Ja.
Na, guck mal.
Ja.
Guck mal an.
Guck mal. Ja.
Gut. Willst du hier, ach so, genau, vielleicht das nächste Thema, was ich aufgeschrieben habe, ist vielleicht ein sinnvolles Thema als nächstes, weil es erklärt, warum diese Folge so seltsam ist, wie sie ist.
Ach so, na gut.
Genau, das ist ja der Auto-Weird-FM-Blick hinter die Kulissen. Ich habe mal hingeschrieben, Blick hinter die Kulissen. Mhm. Warum haben wir diese Woche kein gescheites Thema? Da habe ich mir gedacht...
weil du es so wieder versaut hast.
Richtig, da habe ich mir gedacht, ihr habt vielleicht schon festgestellt, dass das hier so ein bisschen Potpourri-mäßig ist. Und ich dachte mir, wir können vielleicht einfach mal wieder so ein bisschen erzählen, wie eigentlich Auto-Weird-FM entsteht. Und warum es schon mal vorkommt, dass es einfach kein Thema gibt, dachte ich mir.
Dachtest du dir? Dann erzähl das mal.
Du guckst sehr entgeistert, weil du denkst, okay, was sollen wir denn jetzt erzählen?
Genau, das wissen wir doch.
Ja.
Nee, ja.
Also, ihr habt wahrscheinlich schon festgestellt, dass eine neue Auto-WFM-Folge in der Regel an jedem zweiten Sonntag in eure Podcast-App hineinfließt. Und wir machen das eigentlich so, dass wir nicht großartig vorproduzieren, wenn nicht irgendwas Besonderes ansteht. Also zum Beispiel, als ich auf meiner Weltreise war, Ende 2018, da hatten wir mal über einen längeren Zeitraum vorproduziert. Aber normalerweise nehmen wir die Folge, die halt an einem Sonntag entsteht, veröffentlicht wird, immer in den zwei Wochen vor diesem Sonntag auf. Also da ist jetzt nicht so große Vorproduktion und auch nicht so große nicht so irgendwie, da, wie soll ich sagen, also da fließt jetzt nicht so viel Gehirnschmalz rein in die Themenfindung, sondern meistens ist das so, dass einer von uns irgendwie auf der Arbeit oder aus irgendwelchen anderen Gründen irgendein Thema hat und dann sagt er...
Der Twitter-Stream ist da ist immer
genau, sehr... Genau, Twitter ist da immer eine sehr große Inspirationsquelle. Und dann heißt, Junge, machen wir das? Oder Junge, lies mal diesen Blogpost, wir reden da in der nächsten Folge drüber.
Nee, willst du das bitte nochmal ein bisschen ausformulieren? Junge, lies mal bitte diesen Blogpost. Wie geht das dann weiter, bitte?
Also normalerweise ist das so, dass ich auf Twitter etwas sehe, wo jemand sagt, boah, dieser Blogpost ist ja total toll. Dann kopiere ich den Link auf den Blogpost und schreibe dem Holger und sage dem Holger, da müsst ihr drüber reden. Dann macht der Holger eine Hintergrundrecherche, wo er noch drei Bücher dazu liest zum Thema. Und dann machen wir die Folge. Und ich habe aber nicht mehr als die Überschrift von dem Blogpost gelesen. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Manchmal lese ich das auch.
Ja, die Überschrift?
Auch den Blogpost, meinst du? ja, und so ist eigentlich unsere Themenfindung. Und es gibt halt manchmal Wochen, so wie diese Woche, wo aus Gründen sich einfach kein Thema ergibt, wo wir das Gefühl haben, dass wir eine ganze...
Ja, ich würde sagen, also wir hatten ja, der findige Hörer weiß ja vielleicht noch aus der letzten Feuerwehrfolge. Mhm. Vielen Dank übrigens für die vielen Anregungen zu Feuerwehrmann Sam, den kannte ich durchaus auch.
Ja.
Da hatten wir eigentlich ein anderes Thema geplant. Das Thema ist auch nicht vergessen.
Nee.
Aber das ist ein, neben dem anderen Thema, was da so mit konkurrierte, ist das ein Thema, was wirklich für eine ganze Folge da ist. Und heute war uns halt, wie gesagt, dieses die Einordnung Black Lives Matter wichtig, aus Gründen. Und da war uns aber ausnahmsweise mal klar, dass wir damit wahrscheinlich keine ganze Folge füllen werden. Mhm. Also das denken wir zu jedem Thema.
Ja.
Aber diesmal war das wirklich so.
Ja.
Und ist ja auch dabei rausgekommen.
Manchmal gibt es ja auch die Spontanfolgen, wie die letzte Folge war ja die CI-Server-Folge, glaube ich.
Ja.
Das sind ja dann, das ist ja wirklich, dann entsteht dann im Gespräch.
Ja.
Dann dachte ich mir wirklich so, ach, das ist eigentlich ein interessantes Thema, könnte man ja mal eine Folge drüber machen.
Da ist es aber, das war nämlich nicht das erste Mal, das ist auch schon mal irgendwann passiert.
Ja. Grundsätzlich hatte ich mir vor einiger Zeit überlegt, dass es schön wäre, wenn wir Themen vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr vorbereiten. Also wir haben das in der Vergangenheit bei den meisten Themen so gemacht, dass wir eigentlich uns so gut wie gar keine Gedanken vorher gemacht haben. Also klar, jeder denkt natürlich ein bisschen drüber nach. Wir sagen dann irgendwie, okay, wir sprechen da und darüber. Dann denke ich natürlich schon mal ein bisschen drüber nach, was könnte ich da sagen. Aber ich setze mich jetzt nicht hin und schreibe irgendwelche Punkte auf. Dann hatten wir mal dieses Experiment mit der Test-Framework-Folge gemacht, wo wir
gesagt haben, was aber auch gut war.
Das hat auch gut funktioniert. Das Problem, wenn wir so einen harten roten Faden entwickeln, da habe ich immer so das Gefühl, dass wir uns da vielleicht so ein bisschen zu sehr davon abhalten, ins freie Philosophieren zu kommen, was auch manchmal spannend ist. Also ihr seht, dass wir selbst nach jetzt vier Jahren Automated FM
oder 4 Jahre
oder 3 Jahre Automated FM.
Wann haben wir das denn gemacht? 2016? 2016, oder?
Ja.
4 Jahre.
Ja, Scheiße. Nach bald 4 Jahren Automated FM sind wir immer noch dabei, weiß nicht, uns neu zu erfinden oder.
Ja, wir probieren.
Das Format anzupassen.
Ja.
Genau. Und wie gesagt, diese Woche hat es sich aus Gründen irgendwie nicht ergeben. Deshalb haben wir verschiedene kleinere Themen mit in die Folge genommen. Zum Beispiel das Thema, wie entsteht eigentlich eine Auto-WTFM-Folge?
Ja, haben wir da noch irgendwas? Nee, ich überlege gerade noch. Wir hatten noch mal diese Testfolge. Wir haben doch, glaube ich, auch eine Folge mal gemacht, wo wir relativ viel...
die Acker-Folge. Da hatten wir einen richtig harten roten Faden.
Die Acker-Folge?
Ja, also es gab so ein paar Folgen, wo ich gesagt habe, Holger, ich erkläre dir mal, wie das geht. Und dann habe ich mir Benedikt Like halt... habe ich eine kleine Abhandlung dazu vorher geschrieben und du durftest dann auch keine Fragen stellen, die nicht auf der Agenda stehen.
Das kann durchaus sein.
Sorry, Holger, die Frage kannst du jetzt noch nicht stellen, die ist noch nicht dran.
Ja, wir hatten bei der Folge mit dem Andreas letztens, da hatten wir zumindest eine grobe Agenda, zumindest ein paar Punkte. Ja, aber das war noch, du hast einfach so drüber geredet, das wolltest, du wolltest doch mal so ein Deep Dive machen, oder? Du wolltest auch mit richtig Bücher lesen und Bücher schreiben vorher. Also wie ich uns kenne, wird das aber nicht passieren.
Ja, du sagst ja auch immer wenn ich was am Format ändern will, sagst du ja immer wieder, irgendwas hat uns ja hierhin gebracht, wo wir sind quasi.
Ja, also
da ist ja auch was Wahres dran.
Auf der anderen Seite finde ich es auch immer gut, mit anderen Sachen rumzuexperimentieren. Mhm. Aber das macht auch immer Bock.
Ja.
Das war ja auch, das ist ja der heiße Kommentar der Woche, der kam und ging. Mhm.
Vielleicht kommt auch nochmal zurück, mal gucken. Die Monadenminute hat schon ewig nicht mehr gegeben.
Die kommt aber vielleicht nochmal. Ah, wir haben es verpasst. Es war Minute 27.
Genau. Hörer der ersten Stunde werden sich daran erinnern, dass es in jeder Folge die Monadenminute gab.
Ja.
Heute hat vor der Monadenminute noch nicht mal das Thema angefangen, normalerweise.
Das ist richtig, ja. Nee, heiße Kommentar der Woche wird zurückkommen. Ich habe heute noch einen guten gelesen. Mhm.
Ja, man muss sagen, es ist natürlich, finde ich auch bei dem Medium Podcast relativ schwierig, so das Feedback anzuhören. Wenn du jetzt irgendwie eine Webseite hast, dann kannst du ja so Sachen machen wie Google Analytics und kannst gucken, bis wohin machen die Leute mal ein Formular und wann springen die ab.
Das sieht man bei Spotify in der Tat ganz gut.
Ah, okay.
Also wir haben jetzt nicht so, zumindest die Zahlen, die wir bei Spotify haben, das ist nicht so wahnsinnig groß. Aber man sieht trotzdem, ist ja zumindest ein bisschen ausschlaggebend, wo springen die Leute ab, das ist schon ganz interessant.
Genau.
Aber letztendlich für uns ist es, also für mich ist es ausschlaggebend, macht's doch Bock oder nicht.
Ja. Ja, vielleicht ist es auch ganz, ganz gut, dass wir da nicht jetzt irgendwie versuchen, möglichst bekömmlich den Podcast zu machen, um da irgendwie mehr Hörer zu erreichen, sondern dass wir einfach das machen, was wir gut finden. Mhm. Ja, das wollte ich noch was dazu sagen zu dem, genau, also es ist, deshalb fragen wir auch immer nach Feedback, wenn euch irgendwas besonders gefällt oder nicht, dann schreibt uns
das. Das interessiert doch uns, also ganz besonders.
Ja.
Ja.
Und wir hören dann trotzdem nicht drauf und machen es dann so, wie wir wollen.
Ach komm. Wir haben zum Beispiel, es gab doch mal auch die Hörerwunschfolge. Mhm. Das waren Hörerwünsche, die, glaube ich, die lagen schon relativ weit hinten. Mhm. Und da irgendwann hatten wir da mal Bock drauf, das zu machen. Und ich weiß nicht, ob da noch in unserem Trello-Board noch mehr rumgammeln. Rumgammeln ist so ein schlechtes Wort dabei, muss ich sagen. Das tut mir jetzt leid, aber
ob wir da irgendwo eine Karte haben, wo noch mehr Hörerwünsche draufstehen.
Das, genau. So ich hab's nur Sauerländer Schnauze, weißt du das? wenn ihr da Wünsche habt, haut mal raus.
Ja.
Haut mal raus. Na gut. Ja.
Gut. Thema hinter den Kulissen.
Erledigt. Hinter den Kulissen ist das
abgehakt.
Mach mal einen Haken dran.
Ja, da mache ich. Ich mache ja mal in die. Ich bin jetzt im Flugmodus. Jetzt kann ich da keinen Haken reinmachen. Aber grundsätzlich würde ich da jetzt einen Haken reinmachen. Hm. Ja, das nächste Thema, da freue ich mich eigentlich ein bisschen drauf, muss ich gestehen, denn das ist ein Thema, was wir vor kurzem erst in der Folge hatten und was wir jetzt hier nochmal bewerten wollen. Bewerten vielleicht nicht, aber was wir besprechen wollen.
Kommentieren wollen.
Wir wollen es kommentieren, denn es hat, glaube ich, heute oder gestern ist herausgekommen, wie es denn um die Corona-App steht. Mhm. Wir waren da ja relativ skeptisch, ob SAP und die Telekom in Personalunion da was abliefern können in 6 Wochen. Es sieht so aus, ob das wohl klappen wird. Und jetzt ist aber geleakt, oder vielleicht war es auch einfach generell bekannt, wie viel das denn wohl kosten soll. Und es hat sich herausgestellt, dass die Entwicklung dieser App anscheinend 20 Millionen Euro gekostet hat.
Ja, das, ich glaube, die Entwicklung, also jetzt glaube ich nicht die Softwareentwicklung selber, ich glaube, die klockt bei 2 bis 3 Millionen rein.
Ach echt? Okay, das wäre dann...
Aufbau der Hotline ist, glaube ich, also so relativ viele so Personalkosten sind relativ... So habe ich das verstanden. Also okay.
Weil es haben ja dann direkt Leute gesagt, ja 20 Millionen, da kann man ja bei einem Tagessatz von 2000 Euro 150 Leute beschäftigen, um diese App zu bauen, das kann ja gar nicht sein. Und
das hatten wir ja schon vermutet, dass da Geld mit ganzen Schubkarrenfabriken irgendwo hingetragen wird.
Dieses Thema Hotlines und ob das jetzt gerechtfertigt ist, dass das so viel Geld kostet, das kann ich jetzt gar nicht einschätzen. 2 bis 3 Millionen Euro, um so ein Ding an die Rampe zu rollen, ja.
Gut, für 6 Wochen?
Innerhalb von 6 Wochen, also... Da will ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie überteuert gewesen ist oder nicht. Das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen.
Stimmt. Also gut, es ist erstmal relativ viel Geld. Aber auf der anderen Seite bin ich überrascht, wie positiv jetzt die reine Technik wegkommt. Mhm. Also ich habe jetzt schon diverse Code-Reviews gelesen, die eigentlich, gut, ich habe das erste, was ich gelesen habe, da stand drin, ja, das ist ja ein Suit, aber das ist natürlich wie so ein, ich weiß nicht, ob der Kollege Schwabe war, also nicht... Da gibt es doch dieses schwäbische Sprichwort, nicht gemeckert ist genug gelobt. Das ist also, es gibt da so ein paar, sag mal, Kleinigkeiten, was weiß ich, irgendwelche anderen Spring Boot-Annotationen werden verwendet, irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden
Fall. Ja, ich meine, da wurden natürlich dann auch als Issues wurden direkt die wichtigen Themen bearbeitet, als das Repo online ging. Da wurde dann auch erstmal gesagt, also nee, wir können aber nicht Field Injection machen, da müssen wir jetzt sofort Constructor Injection machen, weil sonst wird dieses Projekt hier scheitern.
Ja, sowas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das Schlechteste, was ich gehört habe, war bisher grundsolide. Mhm. Und das ist ja schon mal ganz cool.
Ja.
Die Dokumentation wird gelobt. Und ja.
müssen wir da als Autowirt FM vielleicht von unserem hohen Thron aus mit den Rudern zurückrudern?
Weiß ich nicht. Das vielleicht, ja, aber damit
war... Wir haben ja nicht gesagt, die schaffen es nicht mehr. Wir waren ein bisschen skeptisch und haben gesagt, wir schauen mal, was daraus wird.
Ich bin nach wie vor überrascht, dass das... Ja, wir haben gesagt, deutsche Firmen können kein Open Source. Mhm. Ich glaube auch noch nicht, dass jetzt die das generell so können. Mhm. Aber was die da abgeliefert haben, ich weiß auch nicht, wie es den Leuten geht, die das jetzt bauen. Gut, es gibt die Community, die da so ein bisschen mitarbeitet, was erstaunlich gut funktioniert. Mhm. Dass also, was so vertrauensbildende Maßnahmen stattfindet, aber die haben die Pull-Requests wurden halt auch am Wochenende gemerged. Mhm. Und auch am Sonntag um 5.
Ja.
Und das ist schon krass.
Ja.
Und dann die Netiquette da war sogar überraschenderweise gut. Hm. Ich weiß nicht, welche Issues dann weggelöscht wurden, aber zumindest war jetzt auch so in meiner Filterblase so der Tenor, wenn ihr irgendwas findet, macht also entweder fix es selber oder macht dann Issue, weil das Issue wird halt bearbeitet.
Ja.
Also aus den ersten Code-Reviews sind wohl so 10, 15 Issues rausgeplempert. Und die wurden halt bearbeitet und eingewoben. Und das ist ja schon mal also eine richtig coole Sache.
Ja, also da sieht man vielleicht auch die Kraft von Open Source, wenn es natürlich so eine Aufmerksamkeit gibt.
Ja.
Ne, also jetzt irgendein anderes Wald- und Wiesen-Open-Source-Projekt, da wird sich jetzt nicht der Mensch X hinsetzen, der, weiß nicht, das Framework erfunden hat und da ein Code-Review von machen, so ungefähr. Ja. Aber dennoch ist das aus meiner Sicht auch wieder eigentlich ein großer Pluspunkt für das Open Source Modell oder Open Source als Modell. Ja. Ich hatte letztens nochmal, als wir da miteinander per WhatsApp kommuniziert hatten, die Frage in den Raum gestellt, jetzt ist ja der ganze Source Code irgendwie öffentlich sichtbar, aber woher weiß ich denn, dass das, was am Ende tatsächlich auf dem Server deployed ist, wirklich diese Software ist, die aus diesem Code gebaut wurde? Mhm. Da hatten wir irgendwie kurz andiskutiert, was es da für Möglichkeiten gibt, ob man das irgendwie über Signaturen in irgendeiner Form machen kann. Ich glaube, das müssen wir hier nicht aufmachen, dieses Thema, aber...
Ich glaube, da gibt es schon, da gibt es auch schon Issues für. Mhm. Also ein Punkt, um das zumindest für die App sicherzustellen, sind reproducible builds. Mhm. Das heißt, ich kann hingehen und kann mir zum Beispiel die App lokal bauen und kann mir die auf mein Handy packen.
Achso, und dann kann ich quasi vergleichen, Byte für Byte, dass es dasselbe Artefakt sozusagen ist, dasselbe binäre Artefakt.
Entweder das oder ich nehme das Ding einfach. Das funktioniert dann wohl genauso.
Okay, ja, das ist natürlich cool.
Also ich kann mir das aus dem App Store holen oder ich kann es einfach mir so aufs Handy packen.
Ja. Und das finde ich cool. Das ist ja auch das, was du auf deinem Device hast. Hm. Was das Backend macht, kannst du halt trotzdem nicht sehen. Aber du kannst sehen, du weißt, was die App macht, welche Daten die schickt. Hm. Das heißt, du kannst einschätzen, wie wichtig oder schlimm oder persönlich sind diese Daten. Du kannst sagen, okay, das und das schickt die an den Server. Du weißt halt nicht, was da tatsächlich ausgeführt wird auf dem Server, weil wie sollst du das wissen? Ne? Kann jetzt nicht jeder irgendwie einen SSH-Zugang auf den Production-Server kriegen. Hm. Aber wenn du sagst, okay, die Daten, die von meiner App dorthin geschickt werden, sind Daten, die ich per se bereit bin abzugeben, dann ist das vielleicht an der Stelle genug der Vertrauenswürdig.
Ja, keine Ahnung.
Aber vielleicht braucht man auch einfach im Backend, wo es deployed mit einer Blockchain, damit das einfach vertrauenswürdig ist.
Das ist richtig, ja.
Möchte ich einfach nur mal hier so stehen lassen. Als kleiner Verbesserungsvorschlag.
Ja, damit die 20 Millionen auch gerechtfertigt sind.
Ja.
Ja gut, 20 Millionen als Summe, ist ja schon Batzen. Ist halt, aber naja.
Ja gut, aber also, wie gesagt, ich finde die Info, die du gerade gegeben hast, dass es was mit den Callcentern zu tun hat, finde ich gut, weil das ist jetzt halt auch wieder der Punkt, die Leute, die diesen Betrag kommentiert haben, die Leute, die sich die Software angeguckt haben, das sind halt alles Leute aus der IT-Nische irgendwie, die installieren sich so eine App und wenn da irgendwie was nicht geht, dann gehen die halt auf GitHub und gucken sich den Code an und gucken, warum das nicht geht. Meine Mama, wenn die sich das Ding installiert und die hat da ein Problem mit, dann will die einen anrufen können und den fragen können, warum geht das jetzt hier nicht? Und der muss das dann bitte auch für Android Version, weiß ich nicht, 7 erklären können oder keine Ahnung.
Irgendwie. Ja. Da geht es dann in die Hotlines, da geht es dann auch drum, Meldungen darüber zu machen. Also ich glaube, die Strecke ist dann noch nicht voll digital, was dann, glaube ich, eher so ein bisschen Problem der Gesundheitsämter ist, so wie ich das verstanden habe. Okay. Das ist jetzt Halbwissen, was ich jetzt habe.
Ja, also alles in allem. Ist das erfreulich gut ausgegangen anscheinend mit der Corona-App. Schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Nächste Woche wird es ja released.
Das ist ja dann immer noch mal etwas, wo man dann als Entwickler, egal wie viele Projekte man gemacht hat, wenn das Ding live geht, dann hat man Puls. Ja. Also habe ich auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie es dir da geht.
Ich werde es mir, also ich lehne mich aus dem Fenster, ich werde es mir nächste Woche installieren.
Ich denke auch, dass ich es mir installieren werde, ja.
Einfach erstmal aus Neugier und einfach auch, ja, keine Ahnung. Wenn das Ding abstürzt, gibt es ein Issue. Dann werden die Leute sagen, Kollege, mach's doch selber.
Ja. Okay.
Ja, ist das, ja.
Finde ich gut, dass wir es nochmal kurz aufgegriffen haben und wenn das Ding dann live ist und es da was Neues zu berichten gibt, dann können wir da gerne...
hört ihr es zuerst auf diesem Kanal.
Genau, dann hört ihr es zuerst bei AutoWeird FM.
Ja.
Ja. Ja. Gehen wir fröhlich weiter durch unsere
Themenliste? Ja, wir gehen
soll ich dir die Themen so um die Ohren werfen? Du hast doch nicht mal dein Handy in der Hand. Ich bin ja so ein bisschen so der Moderator heute, habe ich das Gefühl, mit meinem Handy, mit meinem Stichwortzettel. Und dann,
du hast mir das doch schon in der Hand. Ich muss mal kurz.
Ich weiß gar nicht, ob ich bei dem nächsten Punkt so viel zu erzählen kann, ehrlich gesagt. Ich kann nämlich, glaube ich, gar nichts zu erzählen, aber wir können es trotzdem
kurz. Ist das so? Ja. Ich muss mal kurz das hier machen. Ach so. Ja gut, also du hast mir letztes Mal was gezeigt. Du spielst Mjölki.
Ja.
Mjölki, das legendäre Spiel, das Küpp heißt das, glaube ich, bei uns früher. Echt?
Okay.
Also ein schönes Spiel im Garten. Mhm. Es liegen Holzblöcke rum und man wirft mit Bällen auf Holzblöcke und ich glaube Bier ist auch im Spiel, oder?
Kann man.
Also ich glaube, wir haben das mal in einem Kontext zusammen mit Bier gespielt. Es ist so ein bisschen wie Völkerball.
Ach so, nee, das ist ein anderes Spiel. Das Mölki geht so, ist ja auch egal, ja. Es liegen Dinge in der Mitte und man wirft die irgendwie ab. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist.
Okay.
Und man kann Punkte sammeln.
Was aber schwierig dabei ist, ist die Punkte, die Punktesammlung. Das ist total nervig, das auch zu...
Ja, und da gibt es halt so Papierzettel, dann kann man so mit dem Kuli ein, dann hat man keinen
Kuli dabei. Und der Kuli ist dann leer noch oft.
Ja, oder dann hat man keine Zettel mehr, weil man schon alle benutzt hat.
Oder dann ist nass irgendwie auch so ein bisschen und dann ist, du weißt auch nicht, worauf du schreiben sollst.
Ja.
Und da hast du dir gedacht, damals, Vergangenheits-Bene hat sich gedacht.
Ich habe festgestellt, 2015 war das. 2015er Bene hat sich gedacht, da muss man mal was machen.
Da muss man am großen Rad drehen.
Richtig, da muss man einfach mal den großen Wurf wagen und auch einfach mal eine richtige App dafür bauen.
Mhm. Ja klar, verstehe ich. Die ist auch deployed, ist auch verfügbar.
Genau, und 2015, ihr könnt euch daran erinnern, was hat man da gemacht im JavaScript-Umfeld? AngularJS, natürlich. Ja, das war das Ding.
Mhm.
Was gab es da noch? Es gab noch BackboneJS, glaube ich, ne? Und Ember gab es auch noch.
Ja, aber React gab es auch schon.
Echt? 2015 gab es schon React?
Ich glaube schon, ja.
Ich glaube schon.
Ja. Ich bin mir relativ sicher.
Ja, auf jeden Fall habe ich da eine React-App, eine Angular-App gebaut, AngularJS-App, mit der ich so ein möglichst Scoreboard irgendwie abbilden wollte, wo man halt dann einfach sagen kann, wer spielt mit. Und dann,
was von der App war eigentlich Angular?
Alles.
Ach so. Na gut.
Genau, also ich wollte gerne eine App bauen, also nicht App, sondern halt einfach nur eine Webseite im Endeffekt,
ja, klar.
Wo ich das so eintragen kann. Da sollte einfach nur im Browser laufen, also auch nicht jetzt irgendwie mit einem Backend oder so, sondern einfach nur im Browser diese Punktestände mitverfolgen. Und scheinbar habe ich das dann so weit getrieben, dass ich die Deployment Pipeline, die das auf GitHub Pages deployt und alles, habe ich alles fertig gemacht. Aber dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr, die App zu bauen. Das heißt, wenn man da die Spieler eingetragen hat, also man kann halt Spieler eintragen, mit denen man spielen möchte, wenn man sagt Start Game, dann steht einfach nur Have Fun.
Aber man kann sich die Regeln noch anschauen.
Ja, wenn man auf die Regeln geht, steht da The Rules. Also so ein typisches Softwareentwickler-Side-Project, wo man einfach so nach, 15% des Weges hört man einfach auf. Und jetzt hatte ich mir schon seit längerer Zeit vorgenommen, mich mal ein bisschen intensiver mit so Haskell-artigen Sprachen auseinanderzusetzen. Ich hatte ja vor Jahren mal ein bisschen Idris mir angeguckt. Ich habe auch vor kurzem, das habe ich, glaube ich, auch im Podcast erzählt, habe ich mir angeguckt, wie man Haskell aufsetzen kann auf dem Rechner. Das war einfach eine grausame Erfahrung, das zu machen. Und jetzt hatte ich gedacht, Mensch, dann probierst du einfach mal Elm aus. Elm ist ja eine von Haskell inspirierte Sprache, die nach JavaScript compiled.
Mhm.
Also rein funktional mit einem sehr starken Typsystem. Und es sieht schon alles sehr wie Haskell aus. Mhm. Und da habe ich jetzt einfach die letzten zwei Tage mal ein bisschen angefangen und habe das mal probiert, ob ich das hinkriege.
Und the rules sind schon da?
Im Moment bin ich dabei, eine Tabelle zu rendern.
Okay. Aber Moment. Aber Markup ist doch wahrscheinlich genauso wie in allen. Also du wirst eine Tablet-Syntax haben.
Du hast, es ist so ein Stück weit vergleichbar mit dem React-Ansatz, würde ich sagen.
So habe ich das bisher verstanden. Also quasi ja. So wie React plus Reduction eingebaut.
Genau, also was man vielleicht davor sagen muss, ist, dass es gibt quasi keine Möglichkeit, direkt auf JavaScript zuzugreifen. Also es gibt es ist komplett abgeschnitten im Prinzip. Da gibt es auch einen ganz langen Artikel dazu. Es gibt ja Sprachen, die machen dann irgendwie so eine Interop, wo du dann zum Beispiel von Scala kannst du auf Java zugreifen. Oder es gibt Sprachen, wo du bestimmte Bindings erst bauen musst, wie bei TypeScript zum Beispiel. Und bei Elm hat man sich aber entschieden, das komplett nicht zu machen. Sondern du kannst nur Elm-Libraries quasi benutzen. Du kannst jetzt nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, you name it, Ramda.js, wird jetzt nicht so viel Sinn machen, aber zum Beispiel, wie heißen die nochmal, diese Time-Library, die jeder benutzt in JavaScript.
Moment.
Moment.js könntest du jetzt nicht benutzen, weil ist halt JavaScript. Mhm. Das ist, glaube ich, was Wichtiges, was man wissen muss.
Das wusste ich noch nicht, das ist krass. Okay. Ja.
Der Hintergedanke oder die Begründung ist, dass eben dadurch, dass es so ein starkes Typsystem hat, ganz viele Garantien gemacht werden und man dadurch viele Fehlerklassen einfach direkt ausschließen kann. Und diese Garantien könnte man nicht machen, wenn man eben dann doch wieder diesen Ausweg nach JS lassen würde.
Ja, das ist richtig. Das ist interessant. Das ist sehr interessant.
Also bei Rust ist es ja zum Beispiel so, da kannst du ja auch C-Code aufrufen und ich meine, du musst dann irgendwie so unsafe. Ich weiß nicht, ob das ein Keyword in der Sprache ist oder ob du irgendwie das irgendwie anders markieren muss. Auf jeden Fall musst du ihm sagen, okay, hier fängt jetzt unsafe Code an. Und an der Stelle sagt der Compiler dann sozusagen, okay, hier ist quasi alle meine Checks, machen hier keinen Sinn mehr, weil das geht nicht. Ist auch ein Weg. Bei Elm ist es halt so, es gibt keine Möglichkeit. Also du kommst auch nicht an den DOM dran oder so. Solche Sachen gehen halt einfach nicht.
Ach Quatsch, okay.
Es gibt dann eine Elm-Implementierung vom DOM quasi.
Krass.
Ja.
Das klingt total spannend. ein paar Sachen klingen dann furchtbar, aber ja, doch, das klingt gut. Das klingt, also das, da, gut, für mich ist jetzt die Frage, wie groß ist das Ökosystem schon? Aber, ja.
Ja, ich kann ja noch kurz erzählen, ich bin ja ganz am Anfang noch, aber was ich da bisher verstanden habe, also wenn du so eine App hast, die hat im Endeffekt immer drei Komponenten oder drei wichtige Bestandteile. Mhm. Es gibt einmal halt das Model. Also und wenn du die App, der Einstieg in so eine App ist quasi, du hast eine Main-Methode oder eine Main-Funktion und dann sagst du Browser-Sandbox und diese Sandbox, die will halt irgendwie einen Init-Wert für das Model, also das Model quasi, eine Update-Funktion und eine View-Funktion. Und das ist alles quasi. Und dann funktioniert das so, du hast halt das Model, da sagst du halt, okay, ist, weiß ich nicht, eine Liste von Int oder wie auch immer du dein Model gestaltest. Dann hast du die View-Funktion, wo das Model reingereicht wird. Dann kannst du halt das Model benutzen, um was zu rendern. Also kannst du zum Beispiel sowas machen wie UL und dann sagst du Lists Map und dann hast du deine Liste, Maps darüber und erzeugst daraus LI-Elemente, also Maps, die auf LIs, und dann hast du eine Liste. Und die Funktion, also diese View-Funktion, hat als Rückgabewert, dass du eine Message zurückgibst quasi. Und diese Messages werden zusammen mit dem Modell wieder in die Update-Funktion reingegeben. Und dann kannst du sagen, okay, welche Message ist das gewesen? Also du hast zum Beispiel einen On-Click-Händler und dann machst du dir eine Increment-Message. Und dann kannst du halt in der Update-Funktion sagen, Case Increment, und dann kannst du auf dem Modell halt das machen, was Increment bedeutet.
Ja, okay, also ja, Reducer.
Ja. Das ist eigentlich das ganze Ding. Mehr gibt's da nicht. Es gibt halt Funktionen, es gibt das Modell und es gibt halt dieses View-Thema. Und das ist alles. Ja, und da bin ich gerade irgendwie dran und habe mir gedacht, ich mache mal diese App und probiere das mal mit Elm zu bauen. Einfach um wieder mal ein Stück weiter in diese Richtung zu gehen, weil es fällt mir immer noch schwer, dieses rein funktionale Denken mal durchzuziehen. Mhm. Also habe ich immer noch Probleme mit mir, das so richtig vorzustellen, wie man daraus eine Anwendung baut. Mhm. Und es macht bis jetzt eigentlich ganz viel Spaß. Was man halt immer hat, ist, man kämpft sehr lange, bis der Compiler glücklich ist. Aber wenn der Compiler glücklich ist, dann funktioniert es auch irgendwie. Das ist genau, halt irgendwie ein ziemlich gutes Gefühl.
Ja, geil. Nee, das klingt, ja, jetzt bin ich gehypt. Das will ich mal ausprobieren. Das klingt geil.
Ja. Es klingt geil, aber wie gesagt, wenn du dann da sitzt und dann sagt der irgendwie, man muss sagen, ich finde die ganze Dokumentation, die ist sehr freundlich geschrieben irgendwie. Hm? Also es ist viel in der Ich-Form, da schreibt er so, ja, ich habe mir das so und so gedacht und dann habe ich mir das und das gedacht. Und wenn der Compiler einen Fehler macht, dann spricht er auch in der Ich-Perspektive sehr, sagt er so, ja, ich habe da einen Fehler gefunden, das ist irgendwie ein Typfehler. Mhm. Vielleicht als kleiner Tipp, ich gehe normalerweise von links nach rechts und es könnte sein, dass der Fehler gar nicht an dieser Stelle bei dem Typen ist, vielleicht war der Fehler schon vorher, guck dir das vielleicht auch nochmal an. Mhm. Das ist so total so polite irgendwie.
Okay, cool.
Ja.
Mhm. Das, nee, also wie gesagt, besonders würde mich halt interessieren, wie jetzt nicht Interop, aber keine Ahnung, wie kommuniziere ich vielleicht mit Google Maps, wie da wird es Bibliotheken geben. Aber
Also du kannst natürlich, es gibt eine JSON-Library und eine HTTP-Library, das heißt, du kannst halt schon JSON irgendwo hin posten oder irgendwie ein GET-Request oder so.
Ja, da bin ich jetzt ausgegangen, aber keine Ahnung, du hast im React-Ökosystem hast du ja für jeden Pups hast du doch eine Bibliothek und du musst ja wirklich kaum Gedanken dazu machen, was du... Du kriegst alles weggekapselt.
Ja.
Und das ist Fluch und Segen.
Ja.
Ich hatte heute noch im Projekt die Situation, dass ich irgendeine Komponente habe, die sah gut aus und funktionierte auch, aber die mir ist heute erst aufgefallen, dass sie unter der Haube einen HTTP-Request macht und irgendwie fand ich dann nur so mittelgut.
Okay.
Weil sie halt nicht von unserem anderen HTTP-Fehlerhandling, sagen wir mal, profitiert hat. Sondern da einfach irgendwie so quer da ging.
Ja, aber normalerweise ist es doch immer so, ich weiß nicht, ob ihr TypeScript oder JavaScript macht, aber wenn es jetzt reines JavaScript ist, und da kommt man ja bei TypeScript auch dran, dass man ja eigentlich an so JavaScript-Objekten und Libraries kann man ja im Prinzip alles austauschen, würde ich mir jetzt so vorstellen. Ne? Also man kommt ja eigentlich fast überall irgendwie dann rein und kann sich dann da...
Ja, wie wir da jetzt damit umgehen, weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir das auch einfach weiter so. Ich weiß es nicht. Der Punkt ist nur, dadurch, dass du jetzt wenn du irgendeine Funktionalität haben musst, die irgendwer schon mal gebaut hat, dann ist es, du denkst quasi gar nicht mehr drüber nach, muss ich das selber bauen, sondern es gibt das schon als Komponente. Dann guckt man nochmal halbherzig auf die Sterneanzahl und dann macht die das schon irgendwie. Und in dem Fall haben wir offenbar nicht drüber nachgedacht, dass diese Funktionalität in einem anderen System redet.
Ja. Das ist ja mein Reden seit 83, ne? Leute, baut keinen technischen Schnickschnack, sondern nehmt Libraries und baut das, was ihr eigentlich bauen sollt. Also von daher würde ich es nicht anders machen, denke ich.
Nein, klar, aber das ist, und das ist der Schritt von React, wahrscheinlich Angular auch. Ich kann einfach ins Volle greifen. Mhm. Hinzu, was gibt's denn da überhaupt?
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch jetzt an der Stelle, würde ich es auch nicht für, ich glaube, das steht sogar auch in der Dokumentation drin, dass er quasi sagt, wenn ihr das für Production benutzen wollt, da hat er so einen eigenen Abschnitt geschrieben, denkt darüber nach, so, das ist so, glaube ich, sogar dieser Interop-Abschnitt, dass er so sagt, so, ihr könnt es benutzen, so, es funktioniert, was ich hier gemacht habe, aber denkt darüber nach, dass ihr nicht so ein easy way out habt, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn es irgendwas noch nicht gibt, dann habt ihr ein Problem eventuell. Mhm. Finde ich dann auch ganz offen kommuniziert eigentlich. Ja. Deshalb ist es jetzt für mich erstmal so ein bisschen Spielwiese.
Das würde ich auch so sehen. Also aber Spielwiese ist, oft holt einem die Spielwiese schneller ein, als einen lieb ist. Aber dafür ist Elm aber auch schon sehr, sehr lange unterwegs und auch sehr, sehr einflussreich. Also es hat ja schon diverse Sachen beeinflusst.
Ja, man hört es halt immer wieder und hat sich aber nie die Zeit genommen, das sich mal wirklich anzugucken. Und was ich daran ganz charmant finde, ist, dass es viel, viel einfacher aufzusetzen ist als Haskell. Also Elm zu benutzen war wirklich Brew Install Elm, Elm Init, fertig und es ging einfach alles. Mhm. Und also die Dokumentation, muss ich sagen, die möchte ich hier nochmal zum wiederholten Mal loben, die ist wirklich gut und da wird man sehr graduell rangeführt an das Thema. Das finde ich gut. Mhm. Hat Spaß gemacht.
Sehr gut.
Ja, nice. Ich glaube, das nächste Thema, was wir auf der Liste haben, ist das Thema, das wir heute schon mit den Blogs hatten. Denn hier geht es um einen Blog, den ich dem Holger geschickt habe, ohne ihn selber zu lesen.
Oh, ich habe den auch kaum gelesen, aber echt? Gut. Du hast mir einen Blogpost über Vardin geschickt.
Ja. Da hattest du Puls ein bisschen, ne? Ich habe ihn dir geschickt, weil ich wusste, du würdest Puls bekommen. Und du hast gesagt, ich hatte Puls.
Ich dachte eigentlich, dass du eher Puls hattest. Ja, ich hatte so ein bisschen Puls.
Ich habe da mit Frontend nichts zu tun.
Ja, sagte der Mensch, der irgendwie Elm hier gehackt hat. es ging um Vardin. Wo ging es denn? Worum ging es jetzt? Es ist mir fast unangenehm, jetzt das Thema anzuschneiden, aber du hast es jetzt schon. Ich fange anders an. Ich glaube, wir beide haben so eine gespaltene Beziehung zu Vardin. Generell die Idee von Vardin oder von GWT, Google Web Toolkit, auf dem Vardin basiert, ist eigentlich ganz cool. Weil es ist irgendwie so technisch abgefahren, es tauscht irgendwie sehr viel Daten rum, es ist irgendwie technisch ganz cool. Aber die Grundidee ist, dass ich kein JavaScript, kein HTTP, no nothing brauche und alles mit Java-Bordmitteln programmieren kann. Und da kommt dann am Ende eine einigermaßen hübsche Anwendung bei raus. Das ist erstmal eine ganz nette Idee. Und in diesem Blogpost hat derjenige welche, das war so, ich habe es als impliziten Rant auf JavaScript gelesen. Und auf
wäre nicht das erste Mal, ne?
Ja, gut, das ist halt so. Was halt ihr Java-Fuzzis immer so, wenn euch das Update von Java 5 irgendwie zu anstrengend ist, dann wird auf JavaScript gemeckert. Es wurden so Sachen gesagt wie, ja, dann kann ich ja, wenn ich mein Spring-Programmiermodell kann ich ja dann 1:1 abbilden, ich kann ja meine Applikation so programmieren wie eine Spring-Applikation, wo ich mir dann denke, ja gut, ich habe vor 10 Jahren auch mal Spring-Applikationen gemacht, aber ich mache es nicht mehr. Also
richtig. Das ist auch so mein, also das Spring-Programmiermodell ist jetzt nicht ein Programmiermodell, wo ich so denke, das ist ein gutes Programmiermodell.
Ach ja, nee, es ist, finde ich noch nicht mal, ich finde, das ist so klassisches MVC ist das halt. Und also nur klassisches MVC ist auch Angular. Und also ja, nur weil die Methoden genauso heißen. Also wenn ich in Pattern denke, bin ich jetzt dann, funktioniert das bei Angular ähnlich. Jetzt nicht ganz so in React, aber das finde ich jetzt in vielen JavaScript-Frameworks wieder. Nur halt, das ist jetzt kein Java, was ich da schreibe, sondern es ist im Angular-Fall TypeScript, was, ich lehne mich aus dem Fenster, das bessere Java ist, weil es das Typsystem halt einfach gut ist und also halt einfach ein bisschen strikter als das Java-Typ-System. Also das ist, aber die Aussage, die dann war, ja, ich kann dann, ich überfordere meine Entwickler nicht damit, dass die irgendwas außerhalb von Java lernen müssen. Mhm. Das war dann noch irgendwie so was, ja, der Großteil der Entwickler macht ja 9-to-5 und will auch eigentlich gar nichts Neues lernen oder muss auch nicht unbedingt was Neues lernen. Das ist alles okay. Das will ich gar nicht großartig, für manche, wir erzählen uns hier, wie geiler Elmscheiß ist. Aber gibt da Leute, für die haben einen anderen Stellenwert. Das ist, glaub letztens mit einem Kumpel von mir noch gequatscht, der da überhaupt kein Verständnis für hat, aber das ist völlig okay. Aber trotzdem finde ich es irgendwie schwierig, weil es auf der anderen Seite welches Bild wirft das auf diese, in dem Fall sogar ganz konkret, auf die Java-Community oder auf diese Zielgruppe? Also die wollen noch nicht mal.
Ja.
Und jetzt für die Abgehängten haben wir jetzt auch noch was.
Ja.
Und da muss ich sagen, und dafür so einen technischen Popanz wie Vardin, das was wirklich, also da wird ja fast jedes Klick, also jedes Maus-Move-Event wird ja irgendwie über proprietäre XML über die Leitung geschickt. Was technisch extrem beeindruckend ist, aber schon ein bisschen aufwendig. Und halt so Sachen, dass man so Sachen widerspruchsfrei sagen kann, ist nie, sowas wie HTTP finde ich mal ein bisschen zu kompliziert.
Ja, also ich glaube, man hat halt einfach in den vergangenen Jahren, also meine Wahrnehmung ist, Webentwicklung in den vergangenen Jahren hat sich wegbewegt von diesem gekapselten, ich verstecke das alles, was da im Hintergrund passiert, zu eigentlich ist das nur HTTP und ein bisschen JSON und eigentlich ist das gar nicht so kompliziert und vielleicht ist es ganz gut, wenn das ein bisschen deutlicher zu sehen ist, was da passiert. Und es ist auch gut, wenn man sich als Entwickler damit auseinandersetzt, dass da Requests gemacht werden und was das bedeutet. Was auch dazu geführt hat, dass es halt vielleicht von der Testbarkeit auch alles ein bisschen einfacher wurde. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Frontend-Anwendung entwickle gegen eine bestimmte Schnittstelle, dann kann ich einfach mal Curl benutzen und gucken, wie verhält die sich denn? Ja. Solche Sachen. Oder ich kann das Frontend für sich alleine testen. Mhm. Bei sowas wie Vardin, jetzt rede ich wieder darüber und habe selber noch nie benutzt. Aber man hört darüber, dass es halt, sobald es dann außerhalb des Standards quasi ist, was man da machen möchte, wird es dann schon kompliziert. Ne? Und
wir haben mit jemandem geredet, der es eingesetzt hat und der begeistert war. Ich habe Vardin auch direkt noch nicht eingesetzt, ich habe aber JSF schon eingesetzt, wie ich das öfters mal mit Horror erwähnt habe. Und das Prinzip ist, korrigiert mich, ihr da draußen, ein ähnliches. Ich habe ein Modell, was auf dem Backend lebt, auf dem Server lebt. Und mein Ziel sind so rich UIs und ich habe ein Kommunikationsprotokoll, was eher an, ja, sag mal, RMI angelehnt ist, als jetzt eher HTTP. Und aber ich kapsle quasi ich kriege von HTTP nichts mit. Und das ist für die einfachen Beispiele ist das ganz cool, aber wenn ich ein bisschen was mehr mache, ist es einfach, weil ich habe so einen Lebenszyklus dabei und das ist nicht ganz so wie Vardin, so wie ich das verstehe, aber es ist so ähnlich, also ähnlich gekapselt und es war in meiner Welt damals war das nicht so gut zu bedienen.
Ja, jetzt, was man jetzt natürlich sagen kann oder wo man drüber nachdenken kann, ist, dass bei so Sachen wie JSF oder Vardin machen die Leute, die das bauen, die machen quasi alles. Und die Entwicklung der letzten Jahre hat ja eher zu so einer Spaltung geführt, wo man sagt, okay, ich bin jetzt der Backend-Mensch oder ich bin der Frontend-Mensch. Da gibt es dann immer die sagen, ich bin ja der Full-Stack-Mensch, ich kann beides. Und du erzählst ja auch immer wieder davon, dass du auch da dann ab und zu mal ins Backend reinguckst, wenn es jetzt irgendwelche Sachen gibt, die man vielleicht mal zusammen besprechen muss oder so. Das finde ich ja auch alles gut. Nur ich weiß halt nicht, ob der Industrie so diese Spaltung, diesen Keil, den es da irgendwie gibt, ob das so gut tut.
Oh, da habe ich eine Meinung zu. Ich weiß nicht, ob das... Mach mal her. Ich weiß nicht, ob diese Meinung jetzt zu diesem Zeitpunkt, Stunde 6. Spaltung, ja, die beobachte ich auch, die finde ich auch nicht gut. Allerdings, wenn ich mir jetzt so Sachen wie JSF angucke oder von mir aus auch so Sachen wie Vardin angucke, sind die Sachen eher geschrieben oder gedacht aus mit der Brille des Java-Backend-Entwicklers. Der Satz, nee, also ich mache hier nur Backend. Das ist ein Satz, den man völlig ironiefrei jede Woche von irgendwelchen Java-Fuzis von sich gegeben wird. Also das Stigma des Frontends ist immer noch da. Also das wird bei vielen immer noch als so zweitklassige Entwicklung angesehen.
Ich glaube, dass beide Seiten da ein bestimmtes Bild voneinander haben.
Das ist richtig, klar. Nein, aber das ist, wenn du sagst Full Stack, beide Sachen gleichwertig. Ich glaube, das ist eher da haben wir noch ein bisschen was zu tun, bis beide Seiten respektieren
vernünftig. Ich glaube, es gibt halt viele Leute, die sagen, ich bin Full Stack, obwohl sie, also Full Stack bedeutet für mich, jemand kann das Frontend genauso gut wie das Backend und macht halt einfach alles. Und ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die beides auf einem extrem hohen Niveau können.
Das glaube ich auch, ja.
Deshalb habe ich auch nie behauptet, dass ich irgendwie Fullstack wäre. Ich habe immer aber versucht zu verstehen, also das, was ich bin ja jemand, der eher im Backend unterwegs ist, ich habe immer versucht zu verstehen, was im Frontend passiert und warum das so gemacht wird und habe halt da auch versucht, die Dinge durchzusetzen, die mir wichtig waren immer. Also das ist halt Testing auf eine bestimmte... Ich mache große Gesten. Ich habe die Hände zum Gebet vor mich genommen. Ja. Genau, also wie gesagt, ich glaube halt so Sachen wie Softwarequalität und Softwarearchitektur und Software-Design-Patterns, das ist halt was, das ist unabhängig davon, ob man im Backend oder im Frontend ist. Genau. Also ich habe versucht, Verständnis aufzubringen dafür und habe dann die Leute, die aber wirklich Ahnung davon hatten, das machen lassen und gesagt, okay, wenn du sagst, wir müssen das so machen, dann machen wir das so. Und ich glaube, das wäre schon mal ein guter Anfang, wenn man einfach versucht, den anderen zu verstehen und aber auch akzeptiert, dass er da auch eine schwierige Aufgabe löst und seine eigenen Probleme hat. Und ja. Ist jetzt irgendwie keine weltbewegende Erkenntnis, oder?
Ja, denke ich jetzt auch nicht. Also ich habe ja immer noch ein Problem damit, wenn ich mir sowas wie, ja, von mir aus sowas, komm, ich hau nochmal auf Vardin drauf, wenn ich mir sowas wie Vardin angucke, damit mache ich ja die Problematik des Frontends und, also Frontend-Code, Backend-Code lösen ja im Prinzipiell andere Probleme. Mhm. Oder von mir aus, wenn ich mir jetzt eine Swing-App angucke, machen wir mal so, dann sind wir ganz weg von Web. Ich habe in der Swing-App habe ich einen Event-Loop, so ähnlich wie im Browser. Nutzer klickt irgendwo hin und ich muss irgendwie auf Nutzer-Events reagieren. Es ist irgendwie alles asynchron. Backend ist meistens, Request kommt rein, ich gehe in eine Datenbank und hole irgendwas zurück.
Ja.
So ganz, ganz simpel, blöd. Das heißt, ich habe auf Frontend und Backend völlig unterschiedliche Probleme. Da war, glaube ich, auch schon eine Folge drüber gemacht. Mhm. Wenn ich jetzt hingehe und auf beiden Seiten die gleichen Maßstäbe ansetze, also mein Frontend-Code muss genauso sein wie mein Backend-Code. Mhm. Es muss vielleicht sogar natürlich den ganzen gleichen Bildprozess laufen. Mhm. Finde ich das schwierig, weil es sind unterschiedliche Dinge. Mhm. Und ja, das sehe ich leider öfters, dass das passiert, in letzter Zeit weniger. Aber sowas wird eher forciert durch so Dinge wie JSF und Vardin, die das Ding irgendwie gleich behandeln.
Okay.
Weil ich dann in einem Repo die gleiche Codeart irgendwie drin habe. Mhm. Also die beiden unterschiedlichen Codearten, also Frontend und Backend.
Das würdest du grundsätzlich nee.
Ich würde es bevorzugen, wenn es getrennt ist.
Okay.
Also unterschiedliche Repos, weil das sind irgendwie unterschiedliche Artefakte. Also gerade so der Punkt Testing. Mhm. Ich kann sie unabhängig voneinander testen.
Das kannst du auch, wenn die im selben Repo sind. Also das können ja Leute, die am Frontend arbeiten, können ja in einen anderen Ordner committen als die im
Backend. Ja, arbeiten. Das geht alle theoretisch. Das ist
der Vorteil, wenn du das in einem Repo drin hast, ist natürlich, dass der Stand vom Frontend, es ist immer klar, welcher Stand vom Frontend mit welchem Stand im Backend reden kann, weil die zum Beispiel gemeinsam getaggt werden. Also diese REST-Schnittstelle Frontend, REST-Schnittstelle Backend passt zu dieser Stelle.
Ah, das führt mir jetzt ein bisschen zu. Will ich diesen Punkt aufmachen? Ah, du bist gemein. Du bist ganz schön fies. Du hast ja letztendlich mit den verschiedenen Flavors der Frontend- und Backend-Codes und Sprachen und Paradigmen kommen ja auch andere Toolings mit dabei. Mhm. So ein klassischer Vertreter des Backend-Toolings ist ja Sonar. Mhm. So ein klassischer Vertreter des Frontend-Toolings ist ja vielleicht so ein ESLint. Mhm. Und die beiden sind relativ unvereinbar.
Okay.
Man kann die zwar irgendwie, Sonar erlaubt dir das zwar, irgendwelche ESLint-Regeln zu machen, aber das ist der Ausführungszeitpunkt ist ja ein anderer. Mhm. Und du musst dich irgendwie drauf einigen, dann, wenn du es in ein Repo packst, in einen Build-Lifecycle reinpackst, was führst du jetzt wann aus?
Ich glaube nicht, dass das irgendwie zusammenhängt, ehrlich gesagt, weil du kannst ja dem Sonar auch sagen, mach bitte nur den Unterordner Backend.
Ich glaube einfach, das wird jetzt philosophisch und wir sind bei Minute, Stunde 12.
Ja, komm, 10 Minuten haben wir noch.
10 Minuten haben wir noch. Nee, ich glaube einfach durch die physische Nähe in einem Repo sind viele Teams dazu angehalten, auch die gleichen Regeln anzuwenden.
Ja, aber die Kritik war ja eigentlich, dass die einen sich nicht mit dem anderen beschäftigen wollen. Und wenn ich das jetzt quasi, kann das Backend auschecken, dann muss ich mit dem ganzen komischen JavaScript-Zeug muss ich gar nichts zu tun haben. Brauche ich mich gar nicht mit auseinandersetzen. Da kriege ich auch nicht mit, wenn da Tests fehlschlagen. Es ist ja so meine schöne Backend-Welt. Wenn ich das jetzt zusammen in einem Repo habe, dann könnte ich ja sehr einfach sogar übergreifende Tests aufsetzen, die auf einem Commit quasi testen. Der Backend-Mensch ändert sein Backend und hat sich das Frontend wieder nicht angeguckt. bam, ist die Pipeline rot, weil es halt diesen einen Test gibt, der guckt, okay, passt jetzt die Schnittstelle vom Backend von diesem Commit noch zum Frontend? Und dadurch könnte man ja andersrum argumentieren, vielleicht wächst es dadurch besser wieder zusammen. Oder es gibt
Ja, das stimmt. Das hat nicht das, was ich bisher beobachtet habe. Mhm. Weil seinerzeit, es gab ja noch irgendwas dazwischen, was ich jetzt auch prinzipiell auch gar nicht so falsch fand. Oder das gibt's immer noch, keine Ahnung. Diese simplen, simpel ist es gar nicht. Hier ist Spring mit Spring MVC mit Time Leaf. Mhm. Wo ich jetzt gar nicht bis wenig JavaScript hat, aber ich habe trotzdem Frontend, Backend irgendwie in einem Repo drin. Mhm. Also die Zeit, wo das Frontend,
naja, also einfach mal. Keine SPA quasi, sondern.
Keine SPA, genau. Mhm. Das ist ja also für die meisten, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, mal für viele Anwendungen müssten keine SPA sein, oder vielleicht. Aber gut.
Ja.
Und da ist das beides in einem Repo drin, habe ich da gemeinsame Tests geschrieben damals für meinen, also wie sah ein Integrationstest an der Stelle aus? Es waren Mock-MVC-Tests.
Ja, ich meine, da, wenn du jetzt dieses Thymeleaf-Thema aufmachst, da kannst du ja quasi die Frontend-Logik in Anführungszeichen, weil in Thymeleaf kannst du ja auch so Iterations quasi machen.
Und ich kann auch jQuery einbinden.
Genau.
Oder mach man üblicherweise auch.
Genau, aber wenn wir jetzt erstmal nur dieses For-Loops, ne, da werden drei Elemente gerendert, wenn die Liste drei Elemente hat, das müsstest du ja dann eigentlich, glaube ich, fast wieder über Selenium machen oder so.
Ja, aber das würde ich auf dein Argument einzahlen. Das wäre dann ein Cross-Profession Effort.
Ja, und du könntest also ich hatte jetzt, als ich das gerade erzählt habe, ich an sowas gedacht wie, keine Ahnung, irgendein Test, der vom Frontend nur die Service-Schnittstelle benutzt, wenn es sowas gibt quasi, also nur das, die Komponente, die sozusagen die Requests macht und den Server startet und guckt, ob das funktioniert.
Ja, quasi. Okay. Ja, gut, ne? Okay.
Dann hast du diese Integration und du weißt, bei diesem Commit, wenn der grün ist, dann funktionieren Server und Backend zusammen. Dann funktionieren Frontend und Backend zusammen. Keine Ahnung, ob das jetzt was ist, was oft kaputt geht oder ob es da andere tolle Methoden gibt, bei getrennten Repos das irgendwie in Sync zu halten oder ob man das organisatorisch regelt und sagt, wenn ihr da was an der Schnittstelle endet, dann sagt uns Bescheid oder.
Ne? Also bisher, meiner Erfahrung nach, geht das weniger oft kaputt, als das Tooling das suggeriert. Also das ist ja, stimmt, klar. Das stimmt, ja. Das könnte man bauen. Da könnte man so einen Cypress-Test bauen. Oder einen schönen Selenium-Test. Ja.
Leute, ihr habt's gehört. Der Holger geht nächste Woche auf die Arbeit und macht erstmal ein Monorepo klar.
Ja, nee, es überzeugt mich trotzdem immer noch nicht. Also die Sachen getrennt zu haben, halte ich doch durchaus für, also noch für gut, aber da muss ich mal drauf rumdenken. Ja.
Ja, lieber Holger, wir wollen heute noch, wir haben heute noch was vor. Wir verraten nicht was. Wir haben hier noch zwei Punkte stehen. Sollen wir die zwei Punkte noch angehen oder sollen wir es
nach? Boah, also ich fand dieses Thema jetzt irgendwie schon so ein bisschen, habe ich gar nicht mehr damit gerechnet.
Dass da nochmal so was Schweres kommt, ne? Dass da sowas so mit so
viel
Gehalt irgendwie kommt.
Ja, aber vielleicht lassen wir weg, aber das Letzte, da können wir
nochmal kurz drüber. Da muss ich sagen, da kann ich nichts zu sagen, aber ich glaube, du möchtest das auch nur besprechen, damit du mir das aufs Brot schmieren kannst, oder?
Ich, vielleicht, ja.
Ja, komm, dann nimm noch mal 5 Minuten und schmier mir das noch mal aufs Brot.
Ja, PS5 ist angekündigt worden.
Ja, echt, habe ich nichts von mitbekommen.
Hast du nichts von mitbekommen? Ja, das war wieder so ein Thema. Du hast einen Blogpost, hast du mir irgendwie um Ohren gehauen? Nee, Alter, was machst du denn morgen Abend? PS5 Reveal-Event, da können wir keine Aufnahme machen. Und gerade frage ich dich, hast du es geguckt? Nee, hat er nicht geguckt. Nee. Aber hast du nichts verpasst, leider. Das fand ich ein bisschen underwhelming. Ich habe es bei der GameStar gesehen. Und da war so eine hyperaktive Bande von Menschen, die da irgendwie jedes, also andersrum, es wurde relativ viel Gameplay gezeigt, keine Moderation, die Veranstaltung war darauf ausgelegt, dass das so Livestreamer machen. Und zwischendrin wurde mal so ein bisschen die Konsole angeteasert und so ganz am Ende natürlich wurde sie dann enthüllt.
Ja.
Es wird zwei Varianten geben, einmal Digital Only und mit Laufwerk, aber keine Preise, no nothing. Sieht ein bisschen komisch aus. Mhm. Also ich finde ja bisher so, die PS4 ist ja so eher so basic und passt so schön ins Wohnzimmer und das Ding ist so ein geschwungenes irgendwas.
Bisschen spacig, ne?
Bisschen spacig, weiß noch, also das sieht irgendwie unpraktisch aus und man kann sie nicht legen.
Ich habe gehört, das hätte was damit zu tun, dass die wohl relativ heiß wird und deshalb, hoppala, deshalb offen stehen muss, damit die Lüfter genug Luft ansaugen können.
Ja, das sieht mir auch so ein bisschen schon wie so ein PC-Tower, aber das ist, wie auch immer. Also wahrscheinlich werde ich mir das Ding sowieso irgendwann kaufen, aber da hätten mich die Preise interessiert. Mhm. Also, da geistern so 500 Euro irgendwie rum, mhm. aber das wurde gestern nicht erwähnt. Und es wurde relativ viel Gameplay gezeigt, da waren ein paar ganz nette Sachen bei, das sah auch ganz gut aus, aber jetzt muss ich sagen, so geil jetzt auch nicht, dass ich.
Es wurden ja so ein paar Tech-Demos im Vorfeld gezeigt. Ich weiß nicht, ob das
hier. Die waren geil.
Es gab ja so eins mit so einer Ruine irgendwie, so ein bisschen, das war so ein bisschen.
Uncharted, Tomb Raider-mäßig,
Da habe ich gedacht, ich falle vom Stuhl, weil das einfach so genial aussah.
Das war geil, ja. Das
aber es ist immer so, genauso wie wenn es von einer neuen Unreal Engine irgendwie so eine Tech-Demo gibt, was dann halt so ein in der Engine gerendertes Video ist. Und man sich so denkt, boah, so könnten die Spiele aussehen. Und dann sieht das halt so mega geil aus. Und die Spiele sind dann eher so, meh.
Ja, komm, ich muss nicht so, also selbst, gut, ich finde, was da schon aus der PS4 rausgeholt wird, ist auch schon, also ich weiß, so ein Uncharted sieht schon geil aus.
Ja.
Und wir haben ja festgestellt, mein Fernseher, ich habe ja den größten Fernseher hier auf der Keplerstraße. Mhm.
Das glaube ich nicht, aber ja.
Ach so, das, okay, na gut. Und, da profitiere ich jetzt von 4K nicht so wahnsinnig.
Ah, okay. Hm.
Vielleicht, es überrascht dich jetzt.
Ja, ich denke, du brauchst einen 4K-fähigen großen Fernseher und
Und nee, das ist, aber hatte mich insgesamt nicht so umgehauen, was da an Spielen kam. Also es gab ein paar ganz interessante Sachen, aber ja. Wie ist es bei, also du hast eine PS4 Pro, glaube
ich, geholt. Ich habe eine PS4 Pro und ich habe eigentlich. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich bin immer so ein sehr very late Adopter, was Konsolen angeht. Mhm. Also mal anders angefangen. Mein Weg zu den Konsolen, der hat ein bisschen gedauert. Ich war früher immer ein PC-Gamer, hatte ich nie auch, eine Konsole. Also als ich ein Kind war, hatte ich mal einen Sega Mega Drive, aber danach immer nur ein PC. Und die PS3 war meine erste Konsole, die ich hatte.
Tja.
Und die habe ich ganz spät erst geholt. Da war die schon quasi drei Viertel vom Zyklus war schon zu Ende. Mhm. Und die PS4 habe ich dann auch wieder ganz spät geholt. Mhm. Jetzt habe ich mir ja vor einem halben, dreiviertel Jahr eine Switch gekauft. Das ist meine erste Nintendo-Konsole, von der ich mega begeistert bin, weil ich in der Zwischenzeit, muss ich gestehen, eher so casual spiele. Und es gibt auf der Switch einfach sehr viele so Familien-Casual-Games irgendwie. Jetzt wollte ich mir für den Urlaub noch irgendwie Pokémon zum Beispiel holen. Das ist halt so ein Spiel, das fordert dich nicht. Ich habe halt einfach keine Zeit mehr, mich hinzusetzen und 30 Mal dieselbe Stelle zu machen, weil das Spiel halt so schwer ist. Und weil ich auf meiner PS4 so gut wie nichts wirklich gespielt habe und das eigentlich Riesengeldverschwenderei war, die zu kaufen, habe ich jetzt überlegt, dass ich mir vielleicht einfach keine PS5 hole.
Also ich bin ja noch later Adopter. Also meine erste Konsole war wirklich die PS4. Und die ist jetzt 2-3 Jahre alt. Mhm. Habe die für relativ wenig Geld gekriegt, aber hab da festgestellt, dass das für mich ganz gut funktioniert. Ich zocke wirklich auch wenig, aber dieses erst am PC rumfuddeln und dann ist die Grafikkarte doch nicht so. Mhm. Das ist einfach anmachen und läuft, finde ich schon ganz gut. Was bei der PlayStation jetzt auch nicht so richtig, dann kommt noch ein Update und hier und da. Aber das finde ich schon ganz cool.
Mir sind ehrlich gesagt die Spiele einfach immer zu groß.
Also, ja, das
wenn du so ein GTA 5 anfängst, bis das Spiel geladen ist und du dann irgendwo hingelaufen bist, wo du was machen kannst, da ist schon, weiß ich, da habe ich schon keine Lust mehr eigentlich. Mhm. Jetzt habe ich mir letztes Wochenende für die Switch so ein Spiel geholt, das nennt sich Skyforce. Mhm. Das ist halt einfach so ein Spiel, wo du mit einem Flugzeug von unten nach oben fliegst und alle abballern musst. Mhm. Und jedes Level ist so 10 Minuten, einfach 10 Minuten einfach nur abballern. Mhm. Geil, weißt du, da kannst du dich einfach hinsetzen, anmachen, 10 Minuten spielen, ausmachen, fertig.
Ja,
das ist eigentlich mehr das, was für mich im Moment funktioniert irgendwie.
Ja, und was ich auch sagen muss, mit zu groß, ich glaube, Spiele an sich sind mir auch zu lang. Mhm. Also in der Gesamtdauer, wenn ich höre, ja, hier so ein Witcher 3 hat 150 Stunden, Alter, wie lange soll ich denn da? Ich steck doch. Das würde mich mega interessieren, aber ich habe doch also 150 Stunden.
Ja, ich habe meistens so, ich habe ja zum Beispiel das Zelda Breath of the Wild angefangen und habe dir ja ganz euphorisch davon erzählt, wie toll das irgendwie ist. Ich habe das vielleicht 3 Stunden, 4 Stunden gespielt und bin bis zum ersten Dorf gekommen, so ungefähr. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr einfach.
Ja.
Ich habe das schon seit Ewigkeit nicht mehr angefangen, habe einfach auch keine Lust mehr anzufangen, weil ich müsste mich jetzt wieder so reindenken, wie die Steuerung funktioniert, wie das Spiel funktioniert. Weiß ich nicht, irgendwie.
Ja. Also keine Ahnung, wo ich mich durchgekämpft habe, ist halt, wie ist hier Uncharted. Das hatte so 20 Stunden, glaube ich, ungefähr so. Dann gab es die Nachfolge nochmal so mit 10, 12 Stunden. Das ist so eine Dauer, finde ich okay.
Das habe ich aber ehrlich gesagt auch an einer Stelle, wo es richtig schwer wurde, ganz lange an die Seite gelegt, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte.
Ja, das, aber das war da halt, das war das erste Playsy-Spiel, oder das hat mich total umgehauen. Und das wäre für mich gestern ein Argument gewesen. Mhm. Wenn es Uncharted 5, was ja, was es ja nicht geben soll, angenommen, das hätte es jetzt für die Playsy, exklusiv für die Playsy 5 gesehen, ich hätte mir das sofort gekauft. Weil mich das einfach so umgehauen hat.
Ja.
Das war, also
Uncharted. Das ist schon sehr gut inszeniert, das stimmt.
Also Uncharted war für mich, das klingt jetzt alles viel zu hoch, aber das ist, also das war nach Doom 1 die nächste Evolution in der Spiele.
Okay.
Also Doom hat mir damals das 3D beigebracht, da seitdem ist nichts Nennenswertes in der 3D-Shooter-Geschichte passiert.
Boah, doch, so ein Half-Life 2
ja,
ist schon,
okay,
hat da schon auch mal so ein Spiel. Da ist ja dann auch wieder dieses Thema Alyx, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Half-Life Alyx.
Ja.
Ich habe ja gesagt, wenn Valve noch mal irgendwas mit Half-Life macht und wenn die da ihr scheiß 1000 Euro VR-Set verkaufen wollen, dann kaufe ich das. Habe ich jetzt so nicht gemacht, weil es ist irgendwie einfach scheiß viel Geld, um so ein Spiel zu spielen.
Aber das soll ja gut sein, ne?
Das soll, es ist halt Valve-mäßig. Bei Valve ist halt immer so, wenn die so ein Spiel machen, dann ist das halt richtig geil. Naja.
Oh,
ja. Ja, ich glaube, wir müssen mal weiter in die nächste Kneipe ziehen, ne?
Ich denke mal, ja. Ich denke mal.
Okay, ja dann. Es war mal wieder eine Freude. Es war wieder schön, hier zu sein.
Ja, hier, schön, dass du da warst.
Ja. Und
dein Bier ist alle, meinst du nicht?
Deins ist noch nicht alle. Ich würde sagen, wir leiten die Hörer mal aus der Folge raus und dann gucken wir mal, was der Abend noch so bringt. Ne?
Ich denke mal, ja. Ja, ich weiß nicht, nach dieser Folge macht's eine. Da habe ich wieder so eine. Die James Hoffman Abmoderation macht irgendwie, weiß ich nicht. Ja, wir hatten ja so ein paar Potpourri-Punkte. Was ist eure Meinung zu Vardin? Seid ihr große Vardin-Fanboys und Girls? Oder ist euch das eigentlich egal? Mhm. Ist euch jetzt Frontend, Backend? Seid ihr Fullstack-Entwickler? Seid ihr eigentlich insgeheim alle Elm-Fans?
Ja. Oder installiert ihr euch vielleicht die Corona-App, weil die nicht mit Elm geschrieben ist?
Oder vielleicht würdet ihr sie nur installieren, wenn sie jetzt in Elm geschrieben worden wäre. Habt ihr die PlayStation 5 schon vorbestellt? Habt ihr Uncharted 5 schon installiert, obwohl es vielleicht noch gar nicht angekündigt ist? Erzählt's uns. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Schaut bei Insta vorbei. Wir haben da gerade ein schönes Bild gepostet. Gerade es in vor 2 Wochen. Und wir sagen einfach mal, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao. Tschüss.
Nicht.
Hast du noch was qualitativ Lustiges zu erzählen, dass ich hinter die Folge schneiden kann, oder?
Ah, du schneidest doch wahrscheinlich wieder irgendwas dahinter, was irgendwie so ein bisschen anrüchig ist, so ein bisschen, was man eigentlich, wo man sich denkt, boah, hat er das wirklich gesagt?
Ich schneide da was dahinter, was halt nur für die richtig eingefleischten Fans ist, die sich auch die Zeit nehmen, also erstmal das ganze Outro sich anzuhören.
Ja.
Und dann, jetzt bin ich viel zu laut. Ja. Und dann sogar noch darüber hinweg zu hören, noch die kurze Stille abzuwarten, die nach dem Outro kommt und dann sich daran zu erfreuen, dass es noch was gibt, was einfach komplett gar nicht sinnstiftend irgendwie ist, sondern einfach nur irgendein Blödsinn, den wir
erleben. Irgendein Blödsinn, ja, das ist richtig. Nee, witzig, ich bin ja generell nicht so witzig.
Doch, du bist eigentlich schon ziemlich witzig, du bist eigentlich der Witzige von uns beiden, ehrlich gesagt. Bei mir entsteht die Komik nur durch die Interaktion mit dir, du bist einfach von dir aus schon witzig.
Ach, vielen Dank, das geht runter wie Öl, aber ich sehe natürlich bei mir jetzt wieder, das ist die Ironie, die du da drin hast. Und ich versuche da jetzt wieder einen witzigen, sarkastischen Kommentar rauszumachen, aber das geht nicht.
Nee. Ich versuche nur ein bisschen auch schon mal ein bisschen Druck aufzubauen für die Folge.
Ja, dass
du in der Folge dann bitte extrem witzig bist.
Ja, du bist aber du bist auf deiner Seite auch so ein Menschenmensch. Ich hänge ja da in der Ecke.
Ja.
Während du auf der großen Bühne, auf den Bühnen der Welt unterwegs bist.
Ja, Qualitätszitat aus irgendeiner alten Folge. Während ich die Showtreppe rumkomme, hängst du noch im Orchestergraben rum, ne?
Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Mir fällt jetzt gerade noch ein Thema ein für die Folge.
Ach so, dann schreib das mal auf die geheime Folgenthemenliste.
Wo ist denn die geheime Folgenthemenliste?
Die ist bei Trello.
Die ist bei Trello.
In Doing.
Da muss ich aber mich erstmal wieder hier ich bin hier auch Ah.
Da muss ich jetzt erstmal wieder mein WLAN anmachen, damit meine Folgenliste aktualisiert wird und ich dein Qualitätsthema sehen kann, was du jetzt hier
auf der Oberholspur noch reinbringst. Das wird so ein Qualitätsthema werden.
Während du das Qualitätsthema aufschreibst, wie stehen wir eigentlich zum Qualitätsthema Live-Aufnahme, was wir jetzt seit ungefähr einem halben Jahr ankündigen? Und wollen wir uns da mal rantrauen in nächster Zeit oder wollen wir da eher...
Ja, vielleicht wir brauchen, glaube ich, auch mal wieder so ein Wochenende.
Wir müssen mal wieder so ein Wochenende nehmen. Wir müssen uns mal wieder einschließen irgendwie. Wir müssen mal wieder in Coworking Space gehen und müssen einfach mal wieder große Pläne schmieden.
Ja, also ich bin dafür. Ich mag das irgendwie. Also ich habe das ja jetzt von dir gelernt, so dass das irgendwie so nach draußen gehen und mit den Menschen irgendwie unsere Meinung aufdrücken. Mhm. Das ist ja ein Ding. Mhm. Das von daher. Und das Bad in der Menge. Das habe ich auch so von dir.
Ich weiß halt immer noch nicht, ob Twitch oder YouTube da die richtige.
Wir wollen, ich dachte, wir machen das bei irgendeiner Veranstaltung, bei irgendeinem Meetup.
Ach so, ja, Meetups gibt's ja erstmal nicht. Oder? Gibt's schon wieder Meetups?
Ich dachte, am Montag darf man auch wieder grillen und alles wieder, da gibt's ja auch wieder Meetups.
Ja, Montag darf man wieder grillen. Der deutsche Sommer ist gerettet, es darf wieder gegrillt werden. Nun, nach der Spargelkrise.
Nunc est grillandum. nee, guck mal, ich schreibe jetzt einfach mal. Gott, ich schreibe jetzt mal was drauf.
Das ist einfach hier schon unfassbar lang und deshalb mache ich das jetzt mal aus.